Ein EM-Finale ist gespielt, aber noch keine Runde in der Super League. Der Lamine Yamal ist immerhin alt genug, um ein Schlückchen Champis zu trinken. Der Patrick Rahmen soll zum Luis de la Fuente von den Young Boys werden. Der Miloš Malenović darf beim FCZ endlich beweisen, dass er beim Transferieren fast so schnelle Finger hat wie beim Akkordeonspielen. Und beim FCB ist der David Degen auf seine gar nicht so alten Tage extrem ruhig geworden. Oder er ist mit dem Christian Constantin in der Ferien. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Wir starten erst zum zweiten Mal. Ich weiss nicht, ob da noch spanische Champions Gava über die Tastatur glitscht ist oder was. Irgendwie haben sich merkwürdige Spuren verbunden, aber egal. Der Oli Gut steht immer noch mehr vis-à-vis. Er ist heute ein bisschen verspätet, aber nicht mehr so verspätet wie sonst angekommen, weil er sich langsam hier in den Tamedia-Gang auskennt.
So langsam, genau. Also inzwischen sind ja gewisse Türen verschlossen, wo wir früher offen gestanden sind. Und das hat jetzt aber dazu geführt, dass ich meinen Weg muss neu finden. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Ich hoffe, das nächste Mal klappt es, allerspätestens übernächstes Mal.
Und ich bin gnadenlos. Ich bringe den gleichen Joke bei der Aufnahme, wo wir schon weggeschossen haben. Du bist ein bisschen wie der Harry Kane in der spanischen Abwehr in dem Fall. Vielleicht muss sich der Harry ja auch neue Wege suchen, oder?
Genau. Und eben den Vergleich, wie ich vorher auch schon mal gesagt habe, im ersten passt auch insofern gut, weil ich für mein Tagwerk endlich gut entlöhnt werde wie er.
Aber die Frage ist ja, wer bei jedem, wer der Harry Kane ist, und wer läutet jeweils mehr an, um ihn durch die Gänge zu lassen?
Das, also du bist der Dominik Wiemann und ich finde es schön, dass wir diese Frage mal so haben können, so können beantworten. Und du müsstest dann in dem Fall der Gareth Southgate sein, vermutlich, oder?
Okay, okay.
Gut, man muss sagen, Dominik hat das mit Erfolg gemacht beim Gareth Southgate. Ich weiß nicht.
Das stimmt nicht. Also der Gareth hat Harry so ins Finale gebracht und du bist auch erst hier bei der Aufnahme. Wie die Aufnahme wird, wissen wir nicht. Vielleicht scheitern wir ja auch. Und rechts steht der Thomas Schifferle und gibt sich Mühe, nicht davor zu rennen bei all diesen wunderbaren Einführungsworten.
Also beim ersten Mal hast du die bessere Frage gehabt, als die jetzt, muss ich sagen. Alles gut, Florian, alles gut.
Wir haben beim ersten Mal darüber geredet, dass ich eine Mail bekommen habe nach unserer letzten Ausgabe, wo wir überrascht festgestellt haben, dass ja nach EM-Finalsendung die Vor-Super-League-Sendung ist. Und der Retter hat gefunden, wir haben zu wenig Freude versprüht und er kennt dich nicht, Thomas.
Wenn der Retter wüsste, dass ich am Samstag einen europäischen Schlager bin schauen, zur Einstimmung auf die Super League gewinnt gegen Austria-Lustenau, dann würde er seine Meinung revidieren.
Und wir erwähnen nochmal, dass du, wenn nicht nochmal, weil die draussen hören sie alle zum ersten Mal, es ist nur für uns so eine Zeitschleife, dass du ein Foto gemacht hast von Gregory, unserem Kollegen vom Landboot, der mit gebrochenem Bein also auch noch das Testspiel gemacht hat.
Ja, ich finde, das ist lobenswert und das müssen wir bei Tamedia Takes Group oder wie das Unternehmen genau heisst, müssen wir das also lobend registrieren.
Mitarbeiter des Monats.
Genau.
So ein Foto liegen nicht mehr aufhängen bei uns. Wir haben den Platz. Also wir haben Wände, haben wir. Gut, also wir steigen aber noch schnell ein mit dem Eurofinal und ich gebe zu, dass ich mich gestern ein bisschen gefreut habe, als die Spanier noch das Goal geschossen haben, das 2-1 kurz vor Schluss. Weil ich den Engländer irgendwie, früher habe ich England immer alles gönnt, aber irgendwie mit dem Fußball habe ich mich nicht können anfreunden. Und als 1-0 gestanden ist, ist meine Frau gegangen und hat gesagt, und, es ist ja 1-0 für deine Spanier. Also meine Spanier sind es nicht. Dann gewinnen sie. Und dann habe ich gesagt, nein, die Engländer sind immer 1-0 hinter gewesen. Und dann haben sie am Schluss haben sie es noch umgebogen. Und dann habe ich gedacht, da, schau, da ist es 1-1. Aber es war ein verdienter Sieg für Spanien oder Oli?
Ja, darüber muss man nicht diskutieren. Einerseits, wenn man das Spiel anschaut, aber auch sicher mit Blick auf das ganze Turnier. Das sind dann doch Welten, was da die Spanier im Vergleich zu den Engländern, die das Finale irgendwie erreicht haben, sage ich, auf den Rasen gebracht haben. Mein Herz hat trotzdem ein bisschen für England geschlagen. Ich hätte es noch verrückt gefunden, wenn sie mit so einem Fußball die Titel würden beenden. Aber es hat der Richtige gewonnen und das ist gut so.
Ja, absolut. Also es ist wirklich so, ich meine, die Spanier haben sich angekündigt in diesem Turnier mit einem 3-0 gegen Kroatien und so haben sie es eigentlich auch durchgezogen. Einmal in diesem Viertelfinal gegen Deutschland, sie sind wirklich in Bedrängnis gekommen, da hat man ja davon geredet, das ist so ein bisschen der vorzogene Final, das hat man zu Recht gemacht, finde ich. Aber ja, es war von A bis Z ein dominanter Beitrag. Es ist sicher einer der besseren Europameister in den letzten 20, 30 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, mit x coolen Spielern. Der Rodri natürlich angefangen bei ihm, bester Spieler vom Turnier. Wirklich im zentralen Mittelfeld auch der weltbeste Spieler. Vor ihm Olmo, der zuerst sogar noch Ersatz war. Williams, Jamal, die super Flügelzange. Also es war wirklich eine coole spanische Mannschaft. Die Spanier haben uns ja zum Teil fast ein bisschen tot gespielt früher. Also 0-8, vor allem auch 12. Und dann auch später, wo sie ein bisschen weniger erfolgreich waren, mit dem ewigen Ballgeschieben, ohne aber dann wirklich eine Chance wirklich zu kreieren. Und da ist natürlich die spanische Mannschaft ganz anders.
Solltest du auch noch etwas hören von mir?
Unbedingt.
Ja. Nein, ich mag mich nicht erinnern, dass es jemals einen besseren Europameister gegeben hat, wie die spanische Mannschaft. Das war also schon sehr eindrücklich gewesen, wie die Fußballspieler. Klar, gestern die erste Halbzeit war jetzt nicht etwas für Fußballgötter gewesen. Die hat sich die ist halt ein bisschen zäh gewesen, weil die Engländer sehr tief gestanden sind, aber man hat dann gesehen, wie wenig das die Spanier brauchen, damit das Spiel kann sich befreien und wie sich der Lamine Yamal im Rücken vom Schaden vorschleicht, damit er genau den Raum hat, um nachher können den Pass zu spielen auf den Nico Williams zum 1-0. Das ist halt einfach, das ist einfach ganz grosse Klasse. Und da muss ich schnell noch einen internen anmerken. Es hat, wir haben ein Team der EM gemacht und es hat einen in dieser Runde, der doch immerhin das Gefühl hat, er müsse nicht den Lamine Yamal selektionieren oder wählen, sondern den Bukayo Saka. Finde ich relativ mutig, muss ich sagen. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber man kann nicht darauf kommen, wer es ist. Also ich bin es nicht.
Also ich auch nicht, möchte ich auch noch sagen.
Ich habe gar nichts gesagt.
Der Oli ist es auch nicht. Aber ja, nein, es ist wirklich eine eindrückliche Leistung über das ganze Turnier. Dass es ein, zwei Momente gegeben hat, wo auch die Spanier ein bisschen Glück brauchen, das ist es so. Das braucht jede Mannschaft von dieser Welt mit dem Viertelfinal, das Hands vom Cucurella, wo meiner Meinung nach fälschlicherweise nicht mit Penalty bestraft wird. Gestern in der Nachspielzeit, wo der Olmo auf der Linie einen Kopfball noch weg muss, einen Kopfball vom Gui muss wegköpfeln, selber wegköpfeln. Ja, das sind so die zwei Momente, wo die Spanier ein bisschen in Not sind. Aber sonst also nochmal wirklich der beste Europameister, den ich mich überhaupt mal erinnere.
Was mir vor allem so passt jetzt in dem Finale, ich habe die Spanier gar nicht so viel über 90 Minuten gesehen, weil es jetzt irgendwie immer überlappt mit irgendwelchen Pressekonferenzen, wo der Thomas Meyer geschickt hat, damit er auch den Match schauen kann in Düsseldorf mit einem Altbier in der Hand, zum Beispiel gegen Deutschland, wo ich nur noch die Schlussphasen erlebt habe, sehr nette Begegnung. Bin ich so, hat gemeint, der Thomas ist drin, aber auch ein Stuss gesehen dabei, und dann bin ich so halb im Gang gestanden, also so in der Tür, und da habe ich einen super Blick auf den Fernseher, und dann schaue ich die Frau neben mir an und sehe, ah, das ist die Bedienung. Und dann habe ich so pflichtschuldig gesagt, jo, ob ich jetzt bei ihr noch etwas bestellen könnte, weil ich dachte, ja, jetzt noch die Verlängerung anschauen und nichts bestellen ist auch nicht nett. Dann hat sie gesagt, nee, Junge, jetzt ist die Verlängerung, dann Elfmeterschießen. Jetzt gar nichts bestellt. Das schaut sie jetzt. Das habe ich super gefunden. Was mir gestern aufgefallen ist, ist die Frage, wenn man so das Tiki-Taka, wo manchmal so ein bisschen klinisch gewirkt hat, wenn man es gestern anschaut, man hat das Gefühl, jeder Spanier hat Freude, wenn er einem anderen den Ball spielen kann. Und er freut sich, dass er ihn bekommt, und dann geht er ihn auch wieder weiter. So, also es ist vor allem in der zweiten Halbzeit hat so ein paar so Szenen, wo ich dachte, komm, ich spiele in dir, gell? Und dann spielst du nur wieder zurück, und das ist doch schön, komm, dann machen wir da wieder. Und bei den Engländern hat das alles so pflichtbewusst ausgesehen und so schwer, und die sind so wahnsinnig weit auseinander gestanden. Die Spanier hast du das Gefühl gehabt, die hätten sich immer alle können die Hand geben, in der Ringelreihe tanzen, oder? Und der Engländer hat immer müssen so 30 Meter bis zum Sack haben, und darum habe ich ihn gewählt, nur ganz kurz, wo der Einzige ist, der so ein bisschen Lebensbejahens gehabt in dieser englischen Mannschaft. So.
Aber die Freude am Passspiel, die haben sie ja schon vorher gehabt, die haben sie ja schon lange, eben Tiki-Taka. Aber der Unterschied von dieser Mannschaft ist eben, dass sie, wenn sie einen Ball bekommen, dann haben sie aber auch ein Ziel, und das ist das gegnerische Goal. Früher oder später ist nicht mehr das ewige Ballgeschieben. Ich meine, Jamal oder Williams sind ja stellvertretend für das. Wenn die den Ball bekommen, dann haben die zuerst mal den Gedanken, 1-1, und dann schauen sie weiter. Oder das Tempo, das macht die Mannschaft so aufregend.
Ja, und das Tempo ist das, was den Engländer letztlich auch überfordert hat, was sie vielleicht in der ersten Halbzeit eben nicht ganz so auf der Rasen bekommen haben. Einmal nicht in dieser Präzision, nicht in dieser Stringenz, wie man es vorher oft gesehen hat. Und dann passiert das wie einmal nach der Pause, und schon ist 1-0. Oder? Und Was mich aber schon auch wundern nimmt, warum kann England die Wucht, die sie ja dann entfalten rund ums Eis-Eis, oder vor allem vor dem Eis-Eis, nachher ist dann schnell fertig, hat man das Gefühl, jetzt könnten sie das Momentum nutzen, sie ziehen sich wieder zurück, oder die Spanier kommen dann, ich weiß es nicht genau, an wem es liegt, aber warum spielen die nicht grundsätzlich so, sondern immer nur dann, wenn sie müssen, das versteht, glaube ich, niemand auf der Welt. Dann nimmt einem dann schon Wunder, wie gut die Mannschaft könnte sein, wenn sie dann so einen Plan hätte, der ein bisschen offensiver ist und freudiger. Ja, das hast du schön gesagt, mit der Einzigen, wie hast du gesagt, der Einzige, der so ein bisschen Lebensfreude verbreitet. Ja.
Ja. Ich habe ja mit dem Gerardo Seoane ein Interview gemacht für die Sonntagszeitung und auch über das Thema geredet, warum es von diesen Engländern nicht mehr kommt. Und er sagt, es sei wirklich einfach die Frage, ob die Spieler körperlich müde sind, mental müde sind. Wir müssen einfach sehen, die Premier League, das sei halt schon die intensivste Liga überhaupt. Und das saugt natürlich schon raus. Und ich meine, du hast gesehen, Bellingham, ja, das ist natürlich weit davon entfernt von dem Bellingham, wo das erste halbe Jahr bei Real gespielt, wie er bei Real gespielt hat.
Aber ich sagen, jetzt nicht einer, der in der Premier League geschaut
hat. Nein, aber der Harry Kane ist auch nicht fit gekommen, der ist auch wie Bayern München, aber alle anderen sind in der Premier League und man sagt immer, ja, warum entwickelt die Mannschaft nicht die Intensität, wie das in der Premier League Fußball tagtäglich ist. Und du musst halt schon sehen, wenn du die Mannschaft in der Premier League anschaust, Manchester City, Arsenal, Liverpool, die sind natürlich extrem stark von ausländischen Spielern geprägt.
Und auch von ausländischen Trainern.
Und von ausländischen Trainern. Oder? Das ist halt dann schon ein Unterschied. Also die Premier League ist eine Weltliga, profitiert von dem immensen Geld, das da drin steckt, und können sie auch die besten Spieler holen. Also ja, das ist halt schon eine Erklärung, die man nicht vergessen sollte.
Wobei die Erklärung mit der Belastung, die mag sein, aber die überzeugt mich nur bedingt, weil ich meine, auch bei den spanischen Spielern, auch die haben eine sehr anstrengende Saison hinter sich, viele von denen sind OEX-Wettbewerben lang dabei gewesen und so weiter und so fort.
Vor allem der Rodri, genau.
Aber mir denkt halt einfach, ja, der Trainer, ich meine, der Southgate, das ist für mich und bleibt ein Ereignis. Klar, man kann jetzt sagen, gut, er hat die Mannschaft, früher ist England eine Chaos-Truppe gewesen, hat sich immer wieder ein grosses Turnier blamiert, 2016 im Achtelfinale gegen Island. Und seit er da ist, ich meine, ja, ein ist Viertelfinal, ein ist Halbfinal in der WM, zweimal im EM-Final zuletzt. Also klar, viel erreicht, aber wenn man mal die englische Mannschaft anschaut und die Spiele durchgeht, ist für mich trotz allem enttäuschend, vor allem enttäuschend, wie sie eben die Resultate erzielt. Und ich würde mir eben schwer erhoffen, dass das Southgate zurücktritt und dass dann halt wirklich ein Trainer kommt, der probiert, mit diesen Spielern einen schönen Fußball zu spielen. Weil die nötigen Spieler hätten sie ja dazu.
Also ich habe es auf der BBC geschaut und da haben wir gemerkt, nach Spielschluss, der Gary Lineker hat es dann immer so ein bisschen probiert, nochmal am Zaumzeug zu nehmen. Aber man hat ja dann irgendwie eine Turnierbilanz müssen machen und ist einerseits im Finale. Aber dann am Schluss haben dann alle gesagt, ja, eben, man hat hier einen Moment, kann hier Sekunden. Und dann ist man genau aufs Gleiche gekommen, warum shootet die Mannschaft nicht besser. Ich hatte, der John Stones im Finale hat zwei Situationen, wo ich gedacht habe, warum genau muss der mit angezogener Handbremse schauen. Einmal galoppiert er über das halbe Spielfeld, wo er irgendeinen Rückpass zum Goalie antäuscht und nachher geht er führen. Aber wenn man nachher beobachtet, was die Engländer neben ihm machen, die schauen ihm alle erstaunt zu und sagen, oh yes, es geht, der geht ja führen mit dem Ball im Fuß, was müssen wir jetzt machen? Jetzt sind wir ja nur noch 7 hinter dem Ball. Und einmal hat er einen super Pass, wo der Akanji Dutzende gespielt hat, gefühlt in der Euro. Und wenn man so denkt, ja, aber du hast doch die Qualität, jetzt ist der müde oder nicht, aber offensichtlich hat er ja schon Bock, das mal zu machen. Egal. Lassen wir die Euro sein oder hat jemand noch etwas ganz Wichtiges?
Man muss hoffen, dass das ein leuchtendes Beispiel ist, wie die Spanier gespielt haben. Natürlich, ja, es ist vielleicht einfacher, so Fußball spielen zu lassen, wenn ich Talent habe wie Jamal und Pedri und Olmo und Williams. Und man darf nicht vergessen, den Gavi, wo ja eigentlich das absolute Supertalent ist im spanischen Fußball. Das ist der manchmal die Schuhe nicht bindet. Der ist verletzt gewesen, wegen einem Kreuzbandriss. Da ist also schon extrem viel Substanz. Aber das könnte einfach ein Beispiel sein, dass man optimistischen, positiven Fußball spielen kann. Wenn das ansteckend ist, dann ist der Titel extrem wertvoll von Spanien.
Und ehrlich gesagt, ich habe mich selber irgendwie dabei ertappt, zu denken, natürlich von der Spielqualität her müssen wir nicht reden, ist es nicht auf dem gleichen Niveau. Aber eigentlich haben die Schweizer ein bisschen etwas Ähnliches probiert. Nicht ganz so fluid, natürlich sind ihre Flügel nicht ganz so wild und nicht so schnell. Und, aber eigentlich so von dem einmal schauen, dass wir ganz viele Spieler auf einer Seite haben und dann spielen wir hier und her und haben ein bisschen Freude und gönnen uns den Ball. Aber es hat doch schon auch ein Ziel, um in den Strafraum reinzukommen. Eigentlich hat das so, es ist nicht komplett unähnlich gewesen. Natürlich jetzt nicht auf dem gleichen Niveau.
Ja, meine, die Deutschen haben ja den Ansatz auch gehabt. Oder? Darum sind das ja auch die attraktivsten Mannschaften von dem Turnier. Aber nochmal, das soll ein Beispiel sein, wie man Fußball spielen und die Leute kann unterhalten.
Und Murat Yakin hat ja jetzt verlängert mit dem Giorgio Contini zusammen. Heute wird noch bekannt geben, wie lange das dann wird sein. Und wir sind... Ihr findet das jetzt gut, oder? Vor einem halben Jahr hätten wir das absolut schrecklich gefunden. Oder vor, sind wir ehrlich, vor 4 Wochen hätten wahrscheinlich 4/4 drin gesagt, jo, weiss jetzt nicht, ob das eine wahnsinnig tolle Idee ist. Aber jetzt scheint es eine gute Idee zu sein, oder?
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also natürlich, wenn sie den Geist, den sie jetzt gehabt haben, nur ein Stück weit mitnehmen in der Mannschaft, im Miteinander, auch mit dem Einfluss Contini, der ja in dem Herbst noch keine Rolle gespielt hat, oder im Herbst vorher. Ja, dann kann das gut weiterlaufen. Und trotzdem, der Thomas hat ja auch gesagt, vieles kann man auch eben nicht mitnehmen. Vieles entwickelt sich in so einem Turnier und dann nicht in einer Quali. Ich bin gespannt.
Und kurz nachdem wir uns in alle Windrichtungen zerstreut haben, hat der Sheldon Shaqiri auf den sozialen Medien mitgeteilt, dass er aus dem Schweizer Nationalteam zurücktritt nach 125 Länderspielen, nach 32 Goal, die er geschossen hat für die Schweiz. Ich mag mich erinnern, das war ein reiner Zufall gewesen. Ich habe dort für Basel Zeitung das Testspiel dürfen müssen abdecken, wo er zum ersten Mal bei den Erwachsenen vom FCB mitgeschootet hat. Irgendwann auf der Sportanlage hinten, dort ist der Campus noch nicht gestanden. Und nach dem Match hat der Christian Gross, der FCB-Trainer war, Shaqiri gesagt, er dürfe jetzt das Liebli behalten. Das sei ja das wichtige Liebli, das erste Mal mit dem Fagnon-Team unterwegs. Und der Sheldon Shaqiri hat so mit dem Blick, den er bis heute so schräg unten, so leicht verschmitzt, ein bisschen frech, offen, sehr selbstbewusst so geschaut. Und man hat das Gefühl gehabt, oder zumindest ich habe das Gefühl gehabt, der denkt sich jetzt, warum soll ich jetzt ausgerechnet das Liebli von irgendeinem Testspiel gegen, ich weiß nicht, wem, Delimont oder so behalten. Da kommen doch noch ganze Haufen Liebli dazu. Und tatsächlich sind noch ganze Haufen Liebli dazugekommen. Mit dem FCB ist er Meister geworden. Er hat damals in der Finalissima in Bern auch eigentlich ein absoluter Wahnsinn, hat er als Linksverteidiger geschootet, obwohl er das vorher und nachher eigentlich nie mehr gemacht hat. Und der Thorsten Fink, der Trainer, der hat gesagt, der kann das. Und hat dort Seydou Doumbia, der als besten und schnellsten Stürmer von der Liga gegolten hat, ziemlich locker abgetrocknet. Und das sind immer so Sachen, die mir dann in den Sinn kommen, wenn es heisst, ja, der Sheldon kann defensiv nicht so. Wenn er will, hat er eben können. Aber er ist natürlich vor allem in Erinnerung geblieben für seine grossartige Goal. 32 hat er geschossen im Schweizer Nationalteam. Es ist ihm etwas gelungen, wo der Cristiano Ronaldo daran gescheitert ist, so fest, dass er probiert hat. Und auch eine Europameisterschaft. Er hat an den letzten 6 grossen Turnieren, WM und Europameisterschaft, immer ein Goal geschossen. An 7 Endrunden war er dabei gewesen. Er war ja immer so ein bisschen der Traumspieler gewesen von der Schweiz. Man hat das Gefühl gehabt, das könnte unser Messi sein. Er hat zaubert, er hat gewirbelt, er hat dribbelt, er hat geschossen. Er hat nicht zu viel überlegt, wenn er den Ball hatte. Er hat immer so die Spielfreude ausgestrahlt, wo man sich immer gewünscht hat, und man denkt hat, warum hat der Schweizer Fußball nicht so eine Leichtigkeit, und das hat er gebracht, und darum ist er auch bei den Fans so total beliebt gewesen, glaube ich, und vor allem halt auch bei den Kindern, weil er hat genau das, die Freude am Ball, die hat man bei ihm immer gesehen. Umgekehrt hätte es können sein, dass er ein Goal geschossen hat und das Team hat verloren, und er ist ganz zufrieden vom Platz gewackelt und ist einfach mit sich selber zufrieden gewesen, und man denkt, ja, vielleicht hätte man da für das Team noch ein bisschen mehr können machen, aber es ist ein sehr, sehr cooler Fußballer für das Schweizer Nationalteam. Und ich glaube, nein, nicht ich glaube, man wird ihm noch nachtouren. Ich hatte jetzt das Gefühl gehabt, er könnte noch so ein bisschen als Elder Statement irgendwie ein bisschen mitgondeln. Und wenn es dann halt ein bisschen kleinere geht, kann er nochmal irgendwie seine Traumschüsse, seine Zauberschüsse aus dem Fußgelenk rausschütteln. Aber scheinbar mag er das nicht, und das ist ja auch okay. Ich glaube, mit 32 darf man auch über sein Leben selber entscheiden. Sein Vertrag in Chicago läuft aus, dort wird er nicht mehr hingehen. Keine Ahnung, was ihn anzieht. Es wäre extrem toll, wenn man ihn noch in der Schweiz gesehen hätte beim Schutten. Ich vermute wahrscheinlich eher nicht. Aber träumen kann man ja noch, so wie er ja der Schweizer Fußballfan zum Träumen verleitet hat. Ja, es ist wirklich, also was für eine coole Karriere eigentlich, mit all diesen Titeln, wo er gar nie so richtig viel mitgeschüttet hat und trotzdem immer dabei war und zufrieden vom Viertel gelächelt hat und seine Pokale können präsentieren, wenn wieder irgendjemand gesagt hat, ja, aber der Scher, dann hat er vielleicht alles rausgeholt aus seinem Talent. Vielleicht hat er nicht alles rausgeholt aus seinem Talent. Aber vielleicht war er auch wegen dem immer so wahnsinnig spielfreudig und hat wegen dem immer so lustvoll gewirkt, zumindest in dem Moment, wo wir uns in Erinnerung bleiben. Alle anderen, die vergessen wir ja. Das ist ja völlig wurscht. Also, ich meine, ein Best-of von seinen Goal, das ist, da müssen also manche Spieler, die viel mehr Goal geschossen haben, tief in ihren Schubladen graben, damit sie so viele schöne Goal zusammenbekommen. Und damit gehen wir wieder zurück in die Sendung. Also, dann lassen wir die Europameisterschaft jetzt tatsächlich und die Schweizer Nationalmannschaft und kommen zu unserer Super League. Und ich habe mir überlegt, wir haben so, ich habe so Transfers angeschaut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Teams schon stehen. Es haben ja noch nicht alle ihre neuen Trikots präsentiert. Ich würde jetzt noch nicht irgendwelche Ranglisten-Tipps, es bringt es. Ich habe nicht einmal Kärtchen dabei diesmal, weil ich habe das Gefühl, es bringt es wie im Moment gar nicht.
Ja gut, also meine, wir sind ja so extrem seriös bei den Prognosen. Das hat man ja gesehen bei dieser EM, was wir da zum Teil zusammentippt haben. Wir können es wirklich gut, mit gutem Gewissen sein lassen.
Und darum würde ich sagen, gehen wir die Tabellen drauf. Also die genau die Tabellen, die wir kennen, nämlich die von der letzten Saison. Und fangen bei den Young Boys an. Neuer Trainer, neues Glück. Noch mehr Glück.
Noch mehr Glück, muss man ja dann schlussendlich schon sagen. Ja. Sie haben ja während der letzten Saison haben sie den Trainer müssen wechseln, sie haben den Vicky entlassen. Aber hey, sie hat dann schlussendlich doch ziemlich souverän Meister geworden. Ja, Patrick Kramer, vielleicht der Trainer gewesen letzte Saison in der Liga beim FC Winterthur. Er ist eigentlich ja wirklich so ein bisschen der Neue in Bern. Und sonst muss man sagen, ist bis jetzt sehr wenig auch gegangen. Das kann man auch durchaus überraschend finden, weil die Mannschaft hat ja dann schon lange sehr anfällig auch gewirkt. Nicht mehr unbedingt so, wie ein Meister könnte wirken. Und für das ist relativ wenig gegangen. Sie haben Innenverteidiger geholt, die man unbedingt hat gebraucht. Das ist der Zucker. Das ist ein junger Franzose, U20-Nationalspieler, sicher ein Talent. Und der Fassine Comte, auch er aus der Ligue 2 gekommen. Also zwei Spieler aus der Ligue 2. Er ist 19, ein Stürmer, aber er hat sich mehr oder weniger im ersten Training gerade den Kreuzbandriss zugezogen. Und sonst sind eigentlich mehr oder weniger sehr viele Spieler noch da. Und das ist so ein bisschen das, was sich die sportliche Führung glaubst, ausmalt. Dass man einfach den neuen Trainer, dass der Patrick Kramer mehr aus den Spielern rausholt, die schon da sind.
Ich habe mir gerade überlegt, das wirkt schon ein bisschen wie ein Statement von der sportlichen Führung. Nochmal, ich will jetzt nicht zurücktrampen, aber so nach dem Motto, ja, die Mannschaft wäre im Fall da gewesen. Man müsste auch etwas damit machen. Es ist so ein bisschen wie IBs England von der Super League mit mehr Titeln.
Ja, also für mich ist das Fazit bis jetzt. Also es ist so, also dass man eben Castriot Imeri, der jetzt eigentlich schon 2 Jahre in Bern ist, aber für die Lobesümmeln, die er hat bekommen und auch die IB bekommen, die man vor 2 Jahren geholt hat, noch überhaupt nichts hat gezeigt. Das ist sicher so ein Spieler, wo man viel mehr erwartet. Darian Mahles, letzten Sommer der deutsche Transfer gewesen. Auch der enttäuschend die erste Saison in Bern. Er ist sicher so ein Kandidat, wo man sich mehr erhofft. Ein Gonvula, der ja schon in der Rückrunde einen deutlichen Aufwärtstrend hat gezeigt im Sturm. Also genau so Spieler, die man einfach mehr erwartet, jetzt auf das bauen sind. Aber trotzdem, also Führungsspieler, eben, der Captain der Fabian Lustenberger hat jetzt aufgehört. Man hat in dieser Hinsicht hat man jetzt nicht mehr Spieler dazugeholt. Auch da hofft man auf die, dass jetzt andere so ein bisschen die Führungsrolle übernimmt. Aber da hat man das Vakuum gehabt letzte Saison. Und auch da bin ich nicht vollends überzeugt, dass das wirklich die Spieler jetzt andere in die Bresche springen können.
Aber der Rahmen ist ja im Prinzip der Luis de la Fuente von der Super League. Ja, ich meine, er steht genau für die Art von Fußball. Und er hat das letzte Saison in Winterthur praktizieren lassen. Er ist ein mutiger Trainer, also wenn du das zu Winterthur machst, ist das also recht mutig, und jetzt mit IB, wo er eine andere Qualität hat, ja, hat er eine andere Plattform. Er ist natürlich massiv unter Druck, weil man genau das jetzt von ihm erwartet. Also man erwartet jetzt so plakativ gesagt, schönen Fußball, attraktiven Fußball, dass man nicht einfach nur 3-0 gönnt irgendwie, sondern dass man halt dann strahlend 3-0 gönnt. Wie heisst das? Haben wir so Spitze, Hacke, 1, 2, 3, so etwas. Oder? Und Zwindl hat mal am Training gesagt, Spitze, Hacke, Scheissdreck, weil einer so nicht wollte zaubern. Aber das ist natürlich, das ist jetzt die grosse Herausforderung für ihn. Also er muss bestätigen, mit ihm kann man attraktiven Fußball spielen.
Ich gebe ihm da aber auch gute Chancen dazu. Ich finde das nicht so schlecht, gerade eben die Namen, die du aufgezählt hast. Malisch, Imeri, ich weiss nicht, bleibt der Rudani, der zurückgekommen ist. Auch dort kann ich mir noch vorstellen, dass da noch irgendwie ein neues Level erreicht wird von dem Spieler, wenn er gelb-schwarz wieder tragen sollte. Und die Führungsspieler müssen sich halt vielleicht auch noch rauskristallisieren. Aber ja, wenn du etwas Neues holst, weisst du ja auch nicht genau, was du holst. Also du probierst abzuchecken, du holst deine Informationen und je nachdem funktioniert es dann gleich nicht. Oder? Also.
Ja, wobei, meine IB hat in den letzten 15 Jahren haben sie ja ab und zu eben genau so einen Transfer gemacht. Der Lustenberger war so einer, der als sehr erfahrener Spieler ist aus der Bundesliga kam.
Und hast gewusst, was du holst, ja.
Genau, es hat mal der Uaro, der Suleimani, es hat den Steve Vobergen gegeben, noch ein bisschen früher. Also ab und zu hat man den Transfer gemacht und ja, offensichtlich hat man nicht jetzt den perfekten Kandidat für die Rolle gesehen. Offenbar hofft man darauf, dass der eine oder andere die Führungsrolle übernimmt. Ich denke da zum Beispiel gerade an Filip Ubgrinic, der eine sehr gute Saison zeigt, bis er sich hat verletzt. Und ja, ich meine, es sind extrem viele Spieler in dieser Mannschaft. Also der Kader momentan, ich muss jetzt gerade nachschauen, aber umfasst sicher noch über 30 Spieler. Solche wie ein Jonkewitz, der eigentlich eine relativ gute Rolle hatte seit langem bei Winterthur. Ein Miguel Chaivo, den man eigentlich schon lange mal möchte, jetzt einbauen. Also es sind auch enorm viele Spieler, also das Gedränge ist gross. Rudani, ja, der gute Ansätze zeigt, aber es stehen eben dann noch ein paar andere vor ihm, oder? Also Mannschaft, ja, gemessen den Schweizer Ansprüchen, sind natürlich immer noch die Beste, immer noch die Breiteste und darum, aus dem heraus zieht sich natürlich auch die sportliche Führung, die Überzeugung, dass genug Qualität vorhanden ist. Die Frage ist halt auch einfach international, oder? Also man spielt dann Playoff zur Champions League. Auch das ist natürlich das grosse Ziel. Von dem her, ja, ich bin gespannt, wie es anfängt mit Patrick
Kahn. Aber Dominik, sagen Sie denn, also Wushu, Van Bergen, das ist jetzt die Mannschaft. Also wenn da nicht noch irgendwie jemand überraschend geht, dann haben wir es. Oder könnten da jetzt auch einfach noch ein, zwei, drei dazukommen, die genau das Profil ein bisschen erfüllen, was du sagst?
Nein, das ist eigentlich nicht geplant. Es ist geplant, auf Abgänge zu reagieren. Sonst hat man eigentlich mehr oder weniger die Mannschaft zusammen. Klar, der Gont, was sich jetzt das Kreuzband gerissen, da kann ich mir schon noch vorstellen, dass da vielleicht in der Offensive noch einer kommt. Aber sonst ist eigentlich klar gewesen, man hat einfach die Baustelle in der Innenverteidigung, da hat man reagiert. Und sonst würde man einfach noch reagieren, wenn es Abgänge gibt. Ich meine, da gibt es Kandidaten. Meschak Elia, erstaunlich ruhig besitzt, aber es ist eh überall sehr ruhig besitzt, muss man sagen. Ein Jass hat es Gerücht gegeben aus der Serie A. Aber sonst, ja, muss man sagen, ist das Ziel eigentlich die Mannschaft zusammen. Wenn es so bleibt, dann ist es eigentlich mehr oder weniger die Mannschaft.
Also der Patrick Rahmen wäre sonst noch Fan von Transfer Deadline Day, wenn man ihm dann noch 4 neue Spieler anstellt.
Gut, wer natürlich retour kommt bei IB, ist Loris Benito. Und der wird ja sicher auch ein wichtiger Faktor sein, um das Loch zu stopfen, wo der Lustenberger als Führungsspieler hinterlassen hat. Also das ist dann quasi wie ein neuer Transfer im Vergleich zu der letzten Saison. Klar, der braucht auch seine Zeit, bis er sich erholt hat von dem Kreuzbandriss, bis er wieder richtig fit ist. Aber der scheint mir auch relativ wichtig zu sein, dem ganzen Gefüge.
Definitiv, ja. Also er ist sicher einer von diesen Führungsspielern. Anger ist der Oli Kamara. Von Sandro Lauber erwartet man natürlich der Oli Kamara. Von Sandro Lauber erwartet man in dieser Hinsicht sicher mehr. Und dann hat man ja auch noch den David Vobamos, der sehr wahrscheinlich der neue Captain wird sein. Und wo sich jetzt eigentlich auch so ein bisschen in dem Kampf um Nummer 1 bleiben mehr oder weniger hat durchgesetzt. Das bedeutet natürlich auch, also eben die Goalie-Frage, die war ja auch noch spannend in Bern. Also man hat ja den Acioppi, den man Ende Vorrunde hat abgesetzt als Stammgoalie. Und dann hat man eben noch den Marvin Keller, der ja eine gute Saison hat gezeigt im Winterthur. Und so gehört man zumindest aus Winterthur. ist das Interesse gross, dass er zurückgeht. Und ich bin natürlich auch das Interesse, dass er irgendwo landet, am besten sicher in der Super League und dort noch ein Jahr lang spielt. Da hat man eigentlich die Goalie-Frage, die Klärung mal ein bisschen aufgeschoben. Aber irgendwann, dann wird es auch der nächste Sommer sein, wird sich auch dann die Frage stellen, gibt es eine neue Nummer 1 bleiben?
Ja, vor allem, wenn du jetzt noch zum Captain machst, ist es ja dann nicht einfacher im Neo oder im Jahr. Der ist ja nicht schon 40.
Nein, er ist 29. Er hat jetzt noch Vertrag. Er hat noch Vertrag freie Saison, wie übrigens auch der Acioppi. Das bedeutet auch, wenn man den Acioppi möchte verkaufen, dann wäre jetzt sicher der richtige Zeitpunkt. Und beim Fotballmoos, ja, das bleibt eine spannende Personalie. Er ist, ich meine, er verkörpert das IBE eigentlich, so ein bisschen das, er hat den Lokalbezug. Er ist durch und durch ein IBE-Spieler. Ja, wie man mit ihm dann weiter wird umgehen. Ich meine, 30, ja, ist nicht ein hohes Alter für einen Goalie.
Dann nehmen wir doch die Young Boys einmal. Die Goalie-Frage ist mir vorher durch den Kopf gewabert, aber die hast du jetzt auch beantwortet. Und ich habe schnell auf so die Altersstruktur geschaut, wer da müsste Führungsspieler werden. Der Gitten wäre 27 oder Lauper ist auch schon 27, ist verrückt. Gut, dann gehen wir in der Rangliste 1 runter und das ist der FC Lugano. Der Lieblingsclub von Thomas Schifferle, nehme ich an.
Ist das so?
Ja, ich glaube schon.
Ja, gewisse Sympathien für den Trainer, Mattia Grocci-Toti, wo ich eine spannende Figur finde. Ja, Lugano hat eine Botschaft abgegeben, finde ich, in dieser Transferperiode mit einem Transfer vom Dominik, seinem Liebling Mattia Zanotti, den sie für 4 Jahre verpflichtet haben. St. Gallen hätte das gerne auch behalten, aber Lugano hat andere Mittel, offenbar. Nicht offenbar, sondern er hat einfach andere Mittel. Das tut mir ein Zeichen. Und ist ja klar, Lugano, wenn du in den letzten 3 Saison 4., 3., 2. gewesen bist, 3-mal im Cup-Finale, einmal davon gewonnen, dann ist ja klar, dass du oben bleiben und willst angreifen. Und sie haben auch die Champions League-Quali vor sich. Ich denke, Lugano wird auch diese Saison wieder eine gute Rolle spielen.
Und habe ich das richtig gesehen, sind das 7,5 Millionen, die man zahlt hat, an Ablöse für den Zanotti?
Nein.
Ist nicht so viel, dann ist das nur der Marktwert, den ich gesehen habe.
Also ich glaube, mehr 2,5 Millionen okay. Haben wir die Zahl gestern. Also okay. 7 Millionen würde mir gerade ein bisschen höher
dran. Ja, dann wären wir ja beim Rekordtransfer von einem Schweizer Club. Oder? Also das hat nicht einmal der FCB bis jetzt geschafft.
Ich glaube, der Alex Frei, oder? Immer noch die 6.
Der ist irgendwie bei 6. Ja.
6 Millionen für Dortmund. Genau. Ja. Also ich glaube, Lugano wird eine gute Rolle spielen, wenn die Mannschaft zusammengeblieben ist. Ich würde mir wünschen für die Bemühungen, die dort unten geleistet werden, dass einfach auch mal ein bisschen mehr Zuschauer dann kommen. Also irgendwann Stadion dann auch das neue Stadion und dann kommen dann vielleicht ein paar Leute mehr. Also verdient hätte das Lugano.
Was schon interessant ist, auf Transfermarkt, natürlich sind das Spielereien, aber ein bisschen Hinweis gibt es ja doch, ist Lugano jetzt das Team mit dem zweithöchsten Marktwert? Also der FCB ist hier abgelöst worden. Und das ist ja schon auch ein bisschen ein Zeichen, oder? Also sie haben da Spieler, wer zurückgetreten ist, beziehungsweise weiterzieht, ist der ewige Sabatini.
Ja gut, aber der hat jetzt auch ein gewisses Alter.
Genau, da hat man, glaube ich, schon letztes Jahr eigentlich so ein bisschen wählen, dass so langsam so, und dann hat man ihm, glaube ich, ein Jöppli angeboten im Club, aber er will noch Spieler bleiben, also er zieht weiter. Man hat sich da mit grossen Worten verabschiedet. Aber eben, wenn man dann so sieht, der Zanotti, wo man gesagt hat, ja, das ist völlig unrealistisch, dass der in der Super League bleibt und dann wechselt er auf Lugano.
Ja, also er hat jetzt nicht gesagt, dass es völlig unrealistisch ist, dass er in der Super League bleibt. Ich meine, man hätte sich ja vorstellen können, dass Inter noch ein Jahr lang auslernt, St. Gallen. Aber ja, also es ist für mich schon ein Statement. Also da ist wirklich für mich der beste Rechtsverteidiger gewesen. Er muss sicher, wenn es nach vorne ist gegangen in der Liga. Und ja, es spricht dafür, für das, was Lugano macht. Ich meine, es hat auch Daniel Dos Santos geholt, ist zum besten Spieler gekürt worden von Challenge League, ist ein 21-jähriger Thuner, relativ grosses Talent, auch U21-Nationalspieler. Also ja, sie haben die nötigen Mittel, andere Mittel als andere Clubs in dieser Liga, aber was sie auch damit machen, finde ich relativ gut. Und für mich ist klar, also ist ganz klar der erste Herausforderer von IBE.
Also ich glaube auch der einzige. Ehrlich gesagt, also, wenn IBE ähnlich sollte sich durchwursteln wie letzte Saison, dann hat Lugano eine Chance. Wenn IBE das macht, was man von IBE erwartet, wird keine Chance haben, glaube ich. Aber ja, ich habe nur Lugano auf dem Zettel.
Sonst sind noch gekommen Antonios Papadopoulos mit 6 Minuten Champions League-Erfahrung. Und sonst aber vor allem irgendwie 140 Matches in der dritten Liga für Dortmund 2. Und der Zachary Broguiar, den ich jetzt nur, der ist vereinslos gewesen, und ich nur lustig finde, der ist vorhin in Montreal geschootet. Kanadisch-französischer Doppelbürger auf Haiti geboren und bei Olympique Lyon ausgebildet. So die Welt, die Globalisierung in einem Spieler abgebildet. Dann gehen wir eins runter. Servet, wo neu Deutsch, Schweizerdeutsch geredet wird. Also der René Weiler ist jetzt Sportchef, Thomas Häberli ist Trainer und der Jeff Saibene ist U21-Trainer geworden. Und Thomas Häberli ist für mich noch so in Erinnerung, natürlich als IB-Spieler, dann Zürich West, der Häberlis und als recht Erfolg und glücklose Kurzzeittrainer beim FC Luzern. Wo man immer denkt, so schlecht shooten die gar nicht, wie die Resultate ausgesehen, aber am Schluss hat er immer trauriger ausgesehen an der Seitenlinie und dann hat er halt mal müssen gehen. Und ist zuletzt estnischer Nationaltrainer gewesen. Er war selber überrascht gewesen, hat er der Tribüne de Genève gesagt. Er hat gesagt, er war in Luzern für das Testspiel gegen die Schweiz. Dann hat er eine unbekannte Nummer aus der Schweiz und hat sich dann zum guten Glück spontan entschieden, abzunehmen. Und ist jetzt Servet-Trainer.
Und dort war der Weiler dran gewesen?
Dort war der René Weiler dran gewesen und hat gesagt, Thomas, ich wollte dich schon immer mal wollen als Servet-Trainer haben.
Es ist eine sehr spannende Personalie, muss man also durchaus sagen. Gerade mit dem Hintergrund, wo du jetzt wiedergegeben hast, Florian. Also ich wäre mir nie im Traum in Sinn gekommen, dass Häberli Servet-Trainer wird. Man hat, glaube ich, offenbar auch an Giorgio Contini gedacht, aber der wollte sich auf die Nazi konzentrieren, auf seine Rolle an der Seite des Jakin. Aber es dunkelt mir mutig, den Häberli als Trainer zu holen. Ja, vielleicht sieht der Weiler etwas in ihm, was wir alle nicht sehen. Für das ist der Weiler jetzt Sportchef. Spannend.
Wie war das nochmal? Der Weiler hat eigentlich am liebsten beides gemacht, oder? Das war mal die Ausgangslage, bevor es zu diesem Wechsel kam, ist ins Büro quasi.
Also er hat sich sicher beides zugetraut. So ist es ja nicht. Auch selbst finde ich spannend, dass er das Gefühl hat, er könne in einer anderen Funktion mehr bewegen bei Servet. Also ich meine, die Strukturen sind offenbar wirklich, wie mir welche Kollegen erzählt haben, da jetzt in Deutschland, also schon ziemlich lausig, also eigentlich gar nicht existent. Und wahrscheinlich hat er das Gefühl, dass er dort mehr kann bewirken, mehr kann organisieren, mehr Klarheit reinbringen. Wir werden es sehen. Also es ist jetzt ja noch nicht so, dass man mit einem Transfer von Julian von Moos schon das Kader so massiv verstärkt hätte, dass man gerade wieder könnte angreifen könnte.
Ja, und vielleicht hat er das Gefühl, mit dem Häberli hat er einen Trainer, den er reinreden kann. Das ist eine Frage, oder?
Gut, man hat ja jetzt auch noch den einen oder anderen Spieler, der jetzt endlich spielberechtigt ist, oder?
Also was der Thomas Häberli gesagt hat, aber das ist jetzt auch schon wieder einen Monat her, bis im Antritt in Genf, dass er bei den Transfers überhaupt nicht mitrede oder gar nicht. Oder das, also er scheint sich da ganz, ob das denn wirklich so ist, er scheint sich da ganz auf irgendwie die Arbeit auf dem Platz zu konzentrieren. Und er hat auch gesagt, jo, also man wäre ja blöd, wenn man alles würde umkrempeln, dann nehme ich das, was der Alain Geiger und der René Weiler aufgebaut haben und das so ein bisschen fortführen. Also er hat sich jetzt hier nicht, sagen wir mal so, hat sich da jetzt nicht als grosser Zampano präsentiert und vielleicht ist das auch gar nicht blöd, oder, wenn der René Weiler der Chef ist.
Das ist geschickt.
Weiss man schon, wo der Weiler den Namen sitzt an dem Match?
Am Joystick oben. Ich meine, was beim Häberli schon noch spannend ist, er ist ja nicht nur Nationaltrainer gewesen, sondern ich glaube, er hat auch Nachwuchsförderung aufgebaut und Strukturen aufgebaut. Also er hat ja da schon mehr als die paar Matches im Jahr gemacht. Vielleicht ist das auch etwas, wo man eben das Gefühl hat, man braucht bei Servet noch eine Verschränkung mit dem Nachwuchs, wo ja eigentlich immer über grüne Klee gelobt wird. Keine Ahnung. Eben, bis jetzt ist der Julian von Moskau und mit dem Sofian Boussamoucho einer von etwa geschätzt 200 Franzosen aus einer zweiten oder dritten Liga, wo frisch in der Super League unter Vertrag ist. Dann sind wir schon beim FCZ.
Dein Lieblingsclub, oder?
Im Spitzenclub FC Zürich, wo der Ricardo Moniz Trainer ist, wie wir, glaube ich, irgendwie vor einem Jahr da angekündigt haben. Oder wenn, ist er, wenn hat er unterschrieben beim FCZ?
Ich habe im Oktober ist er gekommen und dann, dort haben wir dann gesagt, das sei der neue Trainer.
Und der Sportchef hat ja angekündigt, er freut sich auf das Transferfenster und tatsächlich muss man da rechts scrollen, bis man alle Transfers durch hat. Also jetzt ein bisschen hat es uns überrascht, wenn man so die Altersstruktur anschaut. Wir sind doch mehrere Spieler drin, die nicht 17, 18 oder 19 sind, aber dass es so mit der, gefühlt mit der Schrotflinte auf der Länderkarte aus jedem Land, wo man jemanden bekommt, jemanden holt, so das haben wir eigentlich erwartet, Thomas, oder?
Ja. Wahrscheinlich passt das einfach zum Moniz, der vorher in 10 Jahren 10 Länder gearbeitet hat, hat er den 9 Länder, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, es ist nicht überraschend, du hast ja gesagt, er hat sich ja gefreut auf diesen Sommer, dass er brennt auf diesen Sommer, dass er kann wirbeln.
Also der Miloš Malenović.
Miloš Malenović, ja, Entschuldigung. Ja, Miloš Malenović. Ja, ich bin ehrlich, wir sagen die Namen von den Spielern, die jetzt da gekommen sind, wenig bis gar nichts. Also eigentlich gar nichts. Also ich kann nicht einen, hätte ich jetzt vorher gekannt, muss ich sagen. Es wird da von dem Perea wird viel erwartet, also José Perea, ein Leihspieler aus Stuttgart, der soll der neue Mittelstürmer sein und ja, also für mich jetzt mal so, muss ich sagen, einfach gnadenlose Wundertüte.
Was lustig ist, wenn man die Spieler anschaut und dann schaut man den Club an, wo angegeben wird, dass er herwechselt. Die meisten sind ja ausgelehnt mit, das ist ja so, das macht man ja heute, oder? Man tut sie ja zuerst, man darf ja ausprobieren, man nimmt das Schlafkanapé zuerst mal heim und dann sagt man, nein, es druckt und dann gibt man es wieder zurück. die meisten haben dann, also zum Beispiel der Fernand Gouret, ein 22-jähriger Stürmer, der von Westerlo gekommen ist, hat aber nicht in Westerlo gespielt, sondern in der Slowakei. Der Perea, der von Stuttgart kommt, hat aber nicht in Stuttgart gespielt, sondern in der zweiten Liga bei Hansa Rostock. Der Munir Schujar, linker Flügel, Stürmer, der von Ludogorets kommen soll, sie hat aber zuletzt bei Amiens in der Ligue 2 gespielt. Das sind also das irgendwie so Rotationsspieler. Ich glaube, was auf der Ume Emanuel setzt man grosse Stück, da hat man auch fix übernommen und da ist, glaube ich, auch relativ viel Geld geflossen, über 1 Million. Der kommt von Botev Plovdiv aus der bulgarischen Liga. Der war an der U20 WM mit Nigeria gesehen, 19, linke, also wird jetzt gerade 20. Ich glaube, das ist so einer, wo man das Gefühl hat, das könnte wirklich von Anfang an wirklich interessant sein. Und dann ist halt auch lustig, dann kommt für den 26-jährigen Spanier Guerrero, kommt dann der 27-jährige Nemanja Tosic, ein Serb von Čukarički. 135 Spiele in der serbischen Super League, die auf dem gleichen Niveau ist wie die Schweiz. 6 Goal, 8 Assists, okay. Aber die sind immer so zweite, dritte, vierte geworden. Also das ist ich glaube, ein Belgrader Stadtteilclub, korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ja, schwierig, man weiß es wirklich nicht.
Es ist natürlich schon ein bisschen, es erinnert einem schon ein bisschen an zumindest die ersten 2 Sommer David Tagen in Basel. Also wenn ein ehemaliger Spieleragent irgendwie nachher das sportliche Geschick von einem Club leitet, führt, dann scheint der, sei es beim Dega oder jetzt beim Malenovic, schon versucht, oder stärker versucht sein, so ein bisschen FIFA-mässig, einfach, der hat noch interessante Dings und Ansätze, den hole ich mir jetzt mal ein, dafür mag ich jetzt den nicht mehr so, den habe ich jetzt ein Jahr gesehen. Die hohe Fluktuation erinnert an das. Oder?
Aber der Unterschied war dann bei Basel, sie so Spieler, die so europaweit relativ als grosse Talente gut. Also das Name, wo man so denkt, oh ja, eben, ein 19-Jähriger, oh, der hat ja schon in Serie A gespielt oder in der Bundesliga und so weiter. Und das ist da schon ein bisschen enttäuschend oder ein Unterschied, sagen wir es mal so, beim FC Zürich, Globo, das der eine oder andere, der irgendwie im FCZ zugeneigt ist. Bei dem macht sich jetzt vielleicht schon ein bisschen Ernüchterung breit, weil eben, es sind jetzt nicht Namen, wegen denen geht man in Fanshop drunter und steht da für ein Liebling, oder? Also es ist wirklich so, aber wer weiß? Also vielleicht täuschen wir uns alle, vielleicht schlagen die alle ein und zahlt sich das grosse Netzwerk, das man ja immer davor hat bei Malenovic, zahlt sich das aus.
Also er wird jedenfalls keine Ausrede haben, wenn das in die Hose geht mit denen Spielen. Das ist es. Ich meine, man sagt ja, ich habe schon vor einem Jahr viel mehr Einfluss gehabt, als das erzählt worden ist vom FCZ aus. Oder sagen die Leute, die einen tieferen Einblick haben im Verein. Aber jetzt ist seine Führprobe. Und wenn es in die Hose geht, ist es sein Fehler. Und wenn es gut geht, ist es sein Verdienst.
Ich finde es noch von der Altersstruktur her noch interessant, es hat so ein bisschen von allem etwas drin. Oder? Also der Linksverteidiger ist 27, also das ist ein erfahrener Spieler. Dann holt man so im mittleren Segment 25, 24 Stürmer und einen Innenverteidiger. Und dann holt man eben den 19-jährigen nigerianischen U20-Nationalspieler. Das ist so ein bisschen, man hat nicht nur junge Raketen, die man dann in einem Jahr wieder will für 100 Millionen verkaufen, sondern man hat offensichtlich auch Spieler geholt, wo man das Gefühl hat, die können dieser Mannschaft eine gewisse Struktur verleihen. Doron Leidner ist auch ein Linksverteidiger, der ist erst 22, beim ersten Match von der Schweiz ist ein israelischer Journalist neben mir gehockt. Der hat sich wahnsinnig interessiert, weil der hat eigentlich in Israel als grosses Talent geholt. Ich weiß nicht, ob er sogar im A-Nationalteam schon aufgeboten war, ist sicher U-Nationalspieler gewesen. Ist dann einfach bei Olympiakos nie zum Spielen gekommen. Also, der hat gesagt, er hat eigentlich gute Anlagen.
Ja, man wird relativ schnell sehen, was die Mannschaft taugt. Ich meine, jetzt am Samstag dein Lieblingsgegner Ivoire. Wo sie ja selten gut ausgesehen haben in der letzten Zeit, wie du herausgefunden hast, weil die haben von deiner eigenen Bilanz, von deiner Reise an Neuenburg gesehen. Nachher haben sie gerade Europa Cup. Natürlich noch nicht gerade grosse Gegner. Es ist entweder Shelbourne aus Dublin oder St. Joseph's aus Gibraltar.
Könnte machbar sein.
Müsste machbar sein.
Auch wenn es keine kleinen mehr gibt.
Und dann haben sie das erste Derby gegen Winterthur und nachher müssen sie auf Bern. Und das ist in der dritten Runde. Und dann wird man dann schon mal ein bisschen mehr wissen.
Und was man nicht muss zugutehalten muss, aber das ist natürlich noch kein abschliessendes Urteil. Ich meine, sie haben die Transfer jetzt alle schon gemacht und es ist noch kein Spiel gespielt worden. Also eben, wenn man jetzt wieder an Basel denkt, ist natürlich meistens noch vieles passiert, nachdem schon 2, 3, 4 Spiele gespielt sind. Also auf der Zeitachse sieht das nicht so schlecht aus, wenn denn die Spieler das bringen, was man sich von ihnen verspricht. Also alle werden ja eh nicht einschlagen, das wollte ich vorher sagen, aber wenn genug von denen einschlägt. Aber das Transferfenster ist noch offen, vielleicht kommen wir ja noch mal gleich viel dazu.
Ich glaube, sie arbeiten eher auf der Abgangsseite, oder?
Weil sie müssten sie eigentlich.
Sie haben über 30 Spieler und das kann es nicht sein, was man hört. Jonathan Okita scheint auf dem Absprung zu sein, was auch Sinn macht, wenn man mit dem, wenn der Ume ist, wo ja eigentlich auf dieser Position spielt. Und der Nils Reichmuth ist, glaube ich, ist noch irgendwie am Anfang vom Trainingslager dabei gewesen, oder nicht ins Trainingslager, aber von den Trainings, und hat nicht mögen verlängern, und das ist jetzt so der FCZ, dann zieht man den Stecker und der ist jetzt nicht mehr im Team. Es geht also, ist relativ, da ist man ohne Sentimentalitäten unterwegs, kann man so sagen.
Das haben sie letztes Jahr schon mit dem jungen Stürmer gezeigt. Sag mal den Namen.
Wo jetzt dabei ist.
Wo dann kaum hat den Vertrag hat er dann verlängert oder unterschrieben, ist er dann in der ersten Mannschaft gewesen.
Genau, der Labinot Bayrami.
Genau, der.
Der ist jetzt auch dabei, genau.
Ja.
Also dann gehen wir eins runter, das ist der FC St. Gallen, der sich wahnsinnig gefreut hat, dass er europäisch shootet und sich dann im Sommer hat dürfen sollen müssen einen neuen Trainer suchen. Enrico Maaßen, 40-jährig, in Augsburg eine Saison, etwa ein bisschen länger, oder? Er war schon Trainer in der ersten Bundesliga und vorher schon vor allem in der dritten deutschen Liga tätig. Ich glaube, er hatte ein Team gehabt, wo er dreimal hat können oder viermal hat können damit aufsteigen, aber sie haben immer gesagt, wir haben jetzt ein kleines Stadion, wir bleiben in der vierten Liga.
Ja, das ist natürlich klar, das ist die Personalie in St. Gallen nach 6 Jahren Peter Zeidler. Ich denke jetzt einmal optimistisch, positiv in St. Gallen. Es kann gut tun, dass dort mal ein anderes Gesicht steht, dass es mal eine andere Ansprache gibt. Natürlich, selbstverständlich, hat er sich extrem gefreut auf St. Gallen und hat eigentlich immer darauf gewartet, dass er in St. Gallen Trainer sein darf. Man hat ihm auch gerade einen 3-Jahres-Vertrag gegeben, was auch nicht zu wenig lang ist. Aber es ist... Ja, Ich bin auch da, muss ich sagen, sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ob das die gleiche Art von Fußball gespielt werden in St. Gallen, wo die Leute vom Zeitler gewohnt sind, wo die Zuschauer auch verlangen. Also ich gehe mal davon aus, sonst wäre er für einen Platz dort.
Wobei, du hast jetzt so da wie St. Gallen, das ist ein riesen Rückschritt auch für ihn. Klar, es ist nicht Bundesliga, aber es ist ein sehr cooler Schweizer Club.
Wer macht jetzt so du?
Der Thomas.
Nein, dann hättest du mich jetzt falsch.
Das ist völlig ironiefrei.
Ist das ironiefrei?
Natürlich.
Nein, aber ich meine, ja. Also eben, sie haben auch Zanotti verloren und Von Moos, aber sie haben eigentlich mehr oder weniger die Mannschaft auch zusammengehalten. Und das war auch so eine Mannschaft gewesen, letzte Saison, wo man eigentlich das Gefühl hatte, da liegt relativ viel drin. Das ist vom Kader her mit einer der besten Mannschaften. Und da bin ich wirklich gespannt, was er jetzt, der neue Trainer, ob er da etwas rausholen kann, ob er mehr rausholen kann. Und da können sie natürlich eine gute Rolle spielen.
Also Ersatz vom Zanotti rechts scheint der Isaac Schmidt sein. Sie haben zwar einen Rechtsverteidiger geholt von Regensburg, Konrad Faber, der ist ja schon 26. Aus Freiburg im Breisgau, macht ihn für mich spontan sympathisch, aber der hat vor allem zweite und dritte Liga geshootet bis jetzt. Und dann ist noch vom Hamburger SV aus der zweiten Bundesliga der Stefan Ambrosius gekommen. Ein Innenverteidiger, 25-Jähriger. Dann gehen wir zum FC Winterthur, wo niemand da innen eine Verbindung hat und niemand eine Saisonkarte besitzt.
Und niemand eine Saisoneröffnungsevent geht.
Ich habe die Saisonkarte noch nicht, sie ist noch nicht gekommen. Also das ist dramatisch. Ja.
Auch ein neuer Trainer.
Neuer Trainer, also der ehemalige Assistent von Patrick Rahmen.
Oh, wie spricht man den Vornamen eigentlich aus? Ognien, oder?
Ogi.
Ja, sie sagen ihm einfach Ogi.
Ogi Saric.
Ogi Saric, genau, 35. Sehr ein freundlicher Mann, muss ich sagen. Hat auch ähnliche Ideen von Fußball wie der Rahmen. Also von dem her wird sich in Winterthur nicht viel ändern. Aber was natürlich allen bewusst sein muss und auch bewusst ist, es wird eine extrem schwierige Saison für Winterthur. Ich meine, letzte Saison sind sie hoch geflogen, haben das absolute Maximum rausgeholt mit der Teilnahme an der Finalrunde. Und wie dünn dann die Luft ist für Winterthur, wenn nicht mehr alles passt, hat man dann in den letzten 7 Spielen gesehen mit 7 Niederlagen. Die sind klaglos verkraftet worden, vor allem auch von den Zuschauern. Also es wird eine schwierige Saison werden. Und wenn Winterthur nicht absteigt, dann sage ich, ist das eine gute Saison.
Wer gegangen ist Gantenbeil, Dajew, das Jankiewicz, das sind die drei, die wahrscheinlich am meisten weh machen, oder?
Ja, ich meine, du hast mit dem Gantenbeil auf der rechten Seite einen, der extrem Tempo hatte, also als Außenverteidiger.
Beste Vorlagengeber, oder, von der Liga.
Genau, und dann links hat El Dajew eine sehr starke Saison gespielt, gehabt, auch extrem viel Tempo drin gehabt. Natürlich haben sie jetzt immer noch Spieler, wo das Tempo auch haben, mit Burkhardt von Fana beispielsweise. Aber das sind schon zwei merkliche Verluste. Jankiewicz war sehr lange verletzt gewesen, hat sich am Anfang der Saison sehr gut verstanden mit dem Zuffi im zentralen Mittelfeld. Der könnte man brauchen. Die Frage ist jetzt halt eben wirklich, kommt der Marvin Keller zurück oder nicht? Es scheint noch am Geld zu haken. Keller ist bewusst, dass er zu Winterthur sehr gut aufgehoben wäre. Und auch zum Spielen käme. Also ja, es wird wieder eine lustige Saison geben auf der Schützenwiese jedenfalls.
Und bei den Zugängen fällt eigentlich der Fabian Rohner auf, der vom FCZ weggegangen ist und so die Hoffnung hat, dass er den Weg von all denen macht, die man beim FC Winterthur so macht, oder wenn man irgendwie neu ab dem Weg liegt und dann plötzlich hat man einen Trainer, der auf einem steht und dann merkt man, dass Fußballspiele ja Spass macht, auch wenn das Trainingsplätzchen gar nicht das grossartigste ist von der Welt und auf einmal sieht man super aus. War ja auch ein Spieler mit sehr viel Zupf.
Es ist lustig, also du wirbelst jetzt gerade momentan so mit deinen Hängen durch die Luft, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht hören. Und das passt ja, so spielt er eigentlich. Also ja, wirbelig.
Aber eben, es ist klar, also man sieht an dem Transfer eben auch, was sie verlieren. Sie verlieren viel Tempo, oder? Und müssen irgendwie das Tempo wieder einholen. Jetzt wollen wir schauen, ob es auch noch Stringenz dazukommt beim Herr Rohner.
dann wären wir beim FC Luzern. Und dort ist die eine grosse, riesige Frage, ist das Loch, das der Adrian Jaschari im Zentrum hinterlässt. Und das ist schon recht spektakulär, wenn das so bleibt. Als Ersatz sind eingeplant der Alexander Stankovic, der einen sehr berühmten Vater hat, nämlich der Dejan Stankovic, und der von Inter Mailand ausgelehnt worden ist. Und das klingt ja schon mal super und grossartig. Und wenn wir dann schauen, wie viele Profispiele hat denn der 18-jährige Mann schon gemacht gegen Männer bestandene, dann kommt man auf was für eine schöne runde Zahl?
No.
Von null. Und dann ist noch der Tyrone Owusu, der 21 ist, aus dem eigenen Nachwuchs dort eingeplant. Und der hat doch immerhin 2 Minuten in der Super League schon geschuttet. Im Jahr 2020, im ersten Spiel von dieser Saison dort, mit einem 1-4 ist noch schnell eingewechselt worden. Und hat letzte Saison, ich nehme jetzt an, entschuldigt, wenn das falsch ist, ist schon viel im Kader von der ersten Mannschaft gesehen und hat nicht geshootet, hat 11 Spiele in der Promotion League gemacht. Also es würde einem Mut vom FC Luzern entsprechen, wenn man das wirklich so durchziehen würde, aber das tönt jetzt auf den ersten Moment schon okay.
Ja, das ist eine High-Risk-Strategie, würde ich mal sagen. Und man darf nicht vergessen, dass auch der Max Meyer weg ist, der gewisse Routinen eingebracht hat in die Mannschaft. Links ist der Friedecker weg, der doch ein ordentlicher Spieler war für die Super League. Auch mit sehr viel Drang nach vorne. Also, ja, Luzern strickt mit den heißen Nadeln.
Ja, ich meine, also der Sprung ist natürlich enorm gross aus dem Nachwuchsfußball, wenn es bei einem grossen Club ist wie Inter, in Profifußball rein. Aber beim Zanotti vor einem Jahr ist es ja genau gleich gewesen. Der hat irgendwie 2 Einsätze bei Inter, aber ja, 2 Kurzeinsätze. Also der ist eigentlich mehr oder weniger auch aus der Nachwuchsmannschaft gekommen und hat sich sehr gut etabliert in der Super League. Von dem her, ich bin gespannt, wie sich das Stankovic wird schlagen. Ich glaube, er hat jetzt gerade im letzten Testspiel schon mal einen Freistoß direkt reingeholt. Von dem her freue ich mich aufs Spektakel.
Es ist nämlich schon auch noch mal etwas anderes. Der Christian Gross hat ja immer alle seine Spieler an die Seitenlinie gestellt, wenn sie jung sind. Oder? Der Ivan Rakitic war ein Flügel unter ihm und Hakan Jakin, den hat er nicht gehabt, aber doch hat er den gehabt bei GC. Ist das möglich? Nicht, okay. Der Kuzmanovic war ein Flügel und der Granit Xhaka war ein Flügel. Weil er gesagt hat, ja, dort haben wir auf der einen Seite haben wir mal einen Strich, an dem kann man sich orientieren, da kann einem auch niemand vorbeirennen. Man muss sich von der Orientierung auf dem Spielfeld her, ist es viel einfacher, als wenn man 360 Grad rundherum schaut. Und das zentrale defensive Mittelfeld ist dort vielleicht schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber okay, ich glaube, für den Meier haben sie den Sinan Carveina geholt, den 25-jährigen Stürmer, Deutsche, der zuletzt in Klagenfurt geschootet hat. 10 Goal und 7 Assists in 27 Matches. Und hinter links ist ein lettischer Nationalspieler. Der andere ist Ciganix, der zuletzt bei Vicef Lodz geschootet hat in Polen.
Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht? Ist bei Bayer Leverkusen im Nachwuchs gesehen. Also von dem her.
Ja, und also man muss ja auch sagen, es ist ja gleich trotz allem vieles lobenswert. Also sie setzen halt auch darauf, dass all die jungen Spieler, die man aus dem eigenen Nachwuchs so hat einbauen, dass sich die halt auch weiterentwickeln. Und das ist ja für einen Schweizer Club per se mal eigentlich lobenswert, dass man auf den eigenen Nachwuchs setzt, dass man auf junge Spieler setzt, dass man so vorankommt. Letzte Saison schlussendlich ist das auch sicher ein Grund dafür gewesen, für die Fan die Konstanz. Aber eben, die meisten von diesen Spielern sind noch da. Für die meisten von diesen Spielern ist es die zweite oder die dritte Saison in Super League. Und da kann man ja schon mit einem Fortschritt rechnen.
Und dann sind wir schon beim FCB. So hoch oben ist Basel letzte Saison gelandet.
Eben doch noch.
Gell? Und der Trainer ist ja der gleiche. Fabio Celestini. Wie lange gehst du mal alle?
Ja, das ist die grosse Frage. Es gibt natürlich, durch das, dass ja so wenig gegangen ist auf der Einkaufsseite, schwingt für den Fan sicher irgendwie die Hoffnung mit, dass jetzt einmal so eine Mannschaft an den Start geht, die eingespielt ist, die sich nicht zuerst muss monatelang finden, die sich nicht alles zuerst muss rauskristallisieren. Und wenn man sich das so überlegt, dann müsste er eigentlich eine gute Chance haben, zumindest den Trainer zu werden, der am längsten unter dem David Tage gedient hat. Oder der sogar eben einmal eine ganze Saison übersteht. Aber
ach was?
Aber ich meine, Basel wird jetzt nicht einfach nur, auch wenn es jetzt ruhig ist, wird nicht einfach nur ruhig bleiben. Das ist schwer vorstellbar nach allem, was in den letzten, nicht nur in den letzten 3, ich würde fast sagen, seit 2017 war. Oder?
Ich lese immer den Zugang. Der Einzige, was bis jetzt geht, lese ich immer falsch, weil ich immer den Leroy Sané vor mir habe. Aber er heisst nicht Leroy Sané, sondern heisst Léo Leroy. Ja. Genau, ein 24-jähriger Zentrumsspieler von Montpellier. Was bei Basel aber schon auffällig ist, es geht immer um Millionen. Oder egal, Es geht immer um Millionen. Jetzt Renato Vega, wie wir alle vorausgesagt haben, macht einen grossen Gump zu einem grossen Club. Über 14 Millionen soll es geben von Chelsea. Er bekommt einen 7-Jahres-Vertrag. Das hat sicher alles eine Strategie dahinter.
Müssen wir ja nicht wissen, was die Strategie von Chelsea ist da dahinter. Was sicher ganz klar ist, es überrascht. Man hat gewusst, okay, U21 Portugal, man sieht die Anlagen, wenn er auch vielleicht nur einen guten Match gemacht hat beim FCB oder nur einen richtig guten. Und trotzdem ist also eine Summe, die glaube ich irgendwie nicht einmal jeder Premier League Club würde zahlen. Also
du bist jetzt relativ verhalten. Ich kann sagen, wir haben den Degen hier immer wieder auch kritisiert. Aber der Verkauf ist natürlich ein absolutes Meisterstück.
Oder das ist er, ja.
Wir können so vor Chelsea-Seite sehen, da muss man sagen, ist absoluter Wahnsinn. Also wirklich, wie man kann drauf kommen für einen Spieler, der in der Schweiz überhaupt nichts gerissen hat, vielleicht ein, zwei wirklich gute Matches gemacht und oft aber auch ein Ärgernis war, weil er sich offensichtlich besser zu gut gehalten hat für die Liga, für so einen 14 Millionen zu ausgeben, ist
aber
erstaunlich.
Aber es ist halt die Wette, die man abschließt.
Ganz genau,
es ist halt
ist
die Wette
Punkt.
Auf die Anlagen, auf das Portugal U21-Nazi. Und für Chelsea ist es halt nicht so ein grosser Wetteinsatz.
Nein, ich meine, du musst das immer jetzt in die Relation setzen von den Beträgen, die Chelsea bis jetzt umgesetzt hat, unter den ich verkneife mir jetzt das Adjektiv unter dem Amerikaner Todd Böhli und Kollegen. Ich meine, die haben 80, 90 Millionen für den Mudrik ausgegeben, aus der Ukraine und so weiter und so fort. Das ist wirklich einfach ein Wett auf die Zukunft. Man hat das Gefühl, 14 Millionen, das können wir über 7 Jahre können wir das abschreiben, das Geld. Also macht 2 Millionen im Jahr. Was ist das schon, 2 Millionen? Wenn der einschlägt, ist super. Und sonst haben wir halt einfach investiert und es ist nicht aufgegangen.
Und wenn wir es jetzt so rechnen, Thomas, hätten wir zwei uns eigentlich können zusammentun und uns den Renato Vega kaufen, oder?
Los, lieber Florian. Wenn man so überlegt hätte, hätten wir zwei gescheiter irgendwo ein Häuschen gekauft im Bündnerland als der Renato Vega. Wir hätten möglicherweise mehr Freude gehabt.
Weißt, vielleicht geht ja die Wette auch auf. Vielleicht, meine, das ist ein junger Mann und der darf noch dazulernen. Und er hat natürlich jetzt Spieler um sich, wo er wahrscheinlich nicht aufs Jaben schaut, oder, sondern sich vielleicht eher einmal an ihn orientiert.
Aber vielleicht ist das richtige Wort, weil seit die Amerikaner bei Chelsea sind, die sie ja die ganze Zeit auf die Zukunft wetten. Eben Thomas hat einen oder anderen von diesen Spielern schon aufgezählt. Und muss man sagen, bis jetzt sind die wenigsten Transfers aufgegangen.
Wenn wir auf den FCB zurückkommen, es ist völlig überraschenderweise, hat der ehemalige Spielervermittler David Degen bewiesen, dass er ein guter Spielervermittler ist.
Ja, es sind einige gegangen, ja.
Der Beweis, der noch ein bisschen fehlt, ist, dass er auch weiss, wie man eine Mannschaft zusammenstellen kann. Oder? Und ich meine, sie sind in schweren Geldnöten gewesen, er kann für sich in Anspruch nehmen. Ich habe Mühe. Wheeler-Dealer machen, rein, raus, möglichst Kohle reinholen, damit der Club irgendwie am Laufen bleibt. Jetzt haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir aber dann eben genau schauen, beweisen, dass man mit dem Geld, das man schnell reingeholt hat, mit wahnsinnig viel eben Zu- und Abgang, dass man es jetzt schafft, mit dieser ein bisschen stabileren Basis, die man hat, eine Mannschaft aufzubauen, die tatsächlich als Mannschaft auf dem Feld erkennbar ist und ab und zu mal einen Match gewinnt.
Das ist richtig, ja gut, das hat sie ja phasenweise schon auch gemacht im zweiten Teil von der Saison mit dem Celestini, aber das ist natürlich der Punkt jetzt. Ich habe das Gefühl, man kann das zusammenhalten, was man jetzt will zusammenhalten. Der Vega war immer auf dem Zettel als Abgang.
Ist ja gut, dass der geht.
Ist glaube ich auch positiv, ja, habe ich auch das Gefühl. Und von dort her müsste man der Meinung sein, dass es das erste Mal einen Gegentrend zumindest gibt. Also sprich, dass man halt in die Top 6 reinkommt, ob denn das am Schluss einen Europa-Cup-Platz gibt oder nicht, will sie. Aber das wäre ja mal das erste Mal, dass es eigentlich aufwärts geht, seit langem. Oder? Natürlich von weit unten.
Clever weit runtergegangen.
Genau, und das Wheeler-Dealer, was du gesagt hast, ja, das ist wahrscheinlich fast unumgänglich gewesen. Und man hat ja gleich noch sein eigenes Geld eingefallen, zum Überleben. Ist aber auch völlig logisch, dass mit einem Substanzverlust einhergeht. Und jetzt ist einfach die Frage, hat man wie so einen Plafond erreicht und kann auf dem aufbauen Oder trifft man schlechte Entscheidungen, die dazu führen, dass das eben noch nicht das Ende der Fahnenstange? Oder müsst ihr vielleicht eher sagen, die Talsohle in dem Fall ist?
Ja, ich meine, da kommt ja noch ein bisschen Geld rein für den Riccardo Calafiori.
Ist zu erwarten, ja.
Was für mich auch ein Phänomen ist, wenn man liest, dass Arsenal 42 Millionen Pfund bieten. Da fehlen mir manchmal einfach die Worte, ganz ehrlich gesagt.
Ja, findest du nicht gut, oder?
Ja, 42 Millionen Pfund, bitteschön. Also, alle bei allem gütigen Respekt. Ja,
aber
also,
das ist so der Durchschnitt-Transfer, oder? In England,
oder? Gut, wenn du an Asien, das ist einfach
absurd. Das ist ein Schnäppchen, oder?
Ja, eben. Das ist einfach absurd. Und wenn ich richtig informiert bin, wenn das stimmt, was man liest, dass Basel 50% davon.
Nach Abzug von dem, was ich bekommen habe.
Nach diesen 3,5 Millionen.
Ja, es sind oder wahrscheinlich 4 fix und dann kommen vielleicht noch Boni dazu.
Gut, aber sie kommen einen rechten Schübel über, aber natürlich auch nicht alles auf einen Klotz. Das verleitet dann vielleicht auch zu Dummheiten. Die Gefahr besteht ja immer. Aber ich glaube, das Geld haben sie auch nötig, um strukturelle Defizite, die sie haben, einigermaßen in den Griff bekommen. Also man sollte als Fan in Basel, glaube ich, nicht das Gefühl haben, dass jetzt da wegen einem 42 Millionen Transfer jetzt dann plötzlich wahnsinnige Spieler auf Basel kommen.
Nein, das wird nicht passieren. Also sie brauchen das Geld. Eben, sie haben ja kein Interesse daran, das Geld, das sie selber aus dem eigenen Sack treten, haben niemals gesehen. Also das ist ja nicht die Meinung, auch wenn es dann vielleicht eines Tages sich wird herausstellen, dass es ungefähr so rauskommt. Aber das glaube ich auch nicht. Und so wie ich sie spüre und höre, wenn sie wirklich mit dem, was sie jetzt haben, in die Saison gehen. Oder natürlich kann es noch einen Transfer geben. Sie haben ja auch erst einen neuen geholt, der vorher noch nie da gespielt hat. Also ein, zwei wird es auf jeden Fall noch geben. Das ist halt wieder eine Frage von, was für Opportunitäten tun sich auf. Da ist wahrscheinlich gerade bei einem David Degen, auch wenn ja jetzt der Daniel Stucki als Sportdirektor in dem Organigramm steht, sicher auch noch der Gedanke, wenn dann die grossen Ligen einmal drehen, hole ich dann wieder irgendeinen 19-jährigen künftigen Superstar, der dann halt vielleicht eher sich nicht als das entpuppt. Handkrumm muss man sagen, was ihr beide vorher gesagt habt, Florian und Dominik. Ja, also die Transfereinnahmen, die man jetzt gemacht hat mit dieser Strategie, sind schon relativ beeindruckend und auch zum Teil eben die Verträge, die man hier abgeschlossen hat bei diesen Abgängen. Also auch bei einem Giga wird es, falls da noch zu einem Transfer kommt in die Premier League, was ja Thema soll sein, wird es nochmal irgendwie 15% geben. Dort müssen es, glaube ich, sogar noch 20% haben. Also, dann muss man schon sagen, alles falsch hat jetzt der David Degen nicht gemacht. Aber es ist natürlich seine Domänen auch, wo er sich drin bewegt.
Ich habe noch schnell eine Frage. Gibt es auch ein Saisonziel in Basel? Also abgesehen von Millionen. Sportlich.
Irgendwie. Ja, vielleicht wird es dann wieder heißen Meistertitel. Aber ich glaube, das wird das mal nicht der Fall sein. Ich vermute mal, Top 6 wird schon das sein, was man jetzt einfach mal anvisiert. Und sicher will man wieder europäisch vertreten sein. Aber man hat jetzt vielleicht weniger das Gefühl, das ist ja logisch, dass wir das schaffen.
Ich vermute, dass der Celestini sehr schnell liefern muss. Er muss sehr schnell zeigen, dass er die Mannschaft im Griff hat, dass die Mannschaft einen erfolgreichen, sagen wir zumindest einmal erfolgreichen Fußball kann spielen. So einen Stotterstart wie vor einem Jahr kann er sich, und damals noch unter dem Timo Schulz, habe ich das Gefühl, kann er sich nicht erlauben, ohne dass der Degen nervös wird.
Ja, zumal es jetzt auch weniger Argumente. Stand jetzt, so wie sich die Transferbilanz von dem Sommer präsentiert, auch weniger Argumente gibt für einen Stotterstart. Wenn es um Mannschafts- oder um Teambuilding geht, um Kaderzusammenstellung, das im Moment unterscheidet sich diametral vom letzten Sommer.
Ich denke mir immer noch an Timo Schulz, der sich doch Kärtchen gemacht hat mit den Namen und den Sprachen und den Hobbys von all seinen Spielern und dann ein Kärtchen nach dem anderen Touring in die Schmine geschossen hat während dem Trainingslager.
Und er hat doch genau im Trainingslager hat er doch dann noch irgendwie, was ist es, der Materialwart als Linksverteidiger mal in der Übung.
Rechtsverteidiger.
Dominik, dir ist vorher aufgefallen, dass du hast etwas zur Zukunft vom FCB Mittelfeld recherchiert.
Ja, nein. Mir ist eigentlich Sinn gekommen, weil der Kacchouri, der hat mir jetzt, glaube ich, selber hier abgegeben. Mhm. Glaube ich, ausgelähmt nur,
ausgelähmt,
oder?
Ausgelähmt, ja.
Und da ist mir eine Schlagzeile von der Basler Zeitung aus dem Winter in Sinn gekommen, wo der Kacchouri, der Raf Dulu Aftulau, sorry, und der Sigua haben zusammen gespielt und dann bist gestanden, dass sie jetzt Mittelfeld vor Zukunft.
Die Zukunft kommt ja noch. Und jetzt schüttet sie halt einfach ein bisschen in Yverdon. Aber was für eine schöne Überleitung zu unserem Lieblingsclub Yverdonspor, immer noch mit dem Alessandro Mancherotti.
Das war sogar gegen Yverdon, wo die Schlagzeile war.
Dort hat der Mancherotti gesehen, wie genau. Gut das der Kacchura ist.
Der Captain Future und so Zeugs, genau.
Ja, Captain Future hat seinen Vertrag verlängert, Dominik Schmidt. Also im Oli sein Langzeitwett läuft noch.
Zuerst will er seine alten Wettschulden begleichen wie mir.
Das ist richtig. Ich frage mich einfach, ob er es verlängert hat, weil tatsächlich AEK den dort dran war. Ich vermute es fast, weil er hat ja noch Zeit gehabt, zum... Ich kann mir vorstellen, er ist einfach gesagt, die bieten so viel, ich wäre jetzt noch froh, wenn wir noch ein bisschen am Vertrag schrauben. Aber ich weiß es nicht.
Glamour, also so kommt man zu Gehaltsaufbesserungen, oder? Ja. Ich nehme nicht an, dass sie ihn gerade vergoldet haben von Anfang an, nachdem er zurückgekommen ist zu seinem Lieblingsclub. Yverdon, es kommen ganze Haufen Spieler aus ganz verschiedenen Ländern, aber lustig ist, wenn man dann schaut, sind immer Franzosen. Also kommt irgendein aus der dritten italienischen Liga, ist ein Franzose, dann kommt einer aus Bulgarien, das ist ein Franzose, dann kommt einer aus Frankreich, das ist ein Franzose. dann eben noch der Dion Cacciuri und ja, ich glaube, wir lassen es einfach, oder?
Ja, der Kevin Carlos ist aber noch da.
Sehr gut, muss man sagen, oder? Ja, genau, also der ist bei uns ins Team der Saison gewählt worden. Kevin Carlos, sie wünschen ins 2 Millionen und da sind wir jetzt in dem innen, oder? Für Chelsea sind 14 Millionen nichts. Offensichtlich für jeden Schweizer Club, der sich eigentlich müsste denken, ein Goal. Wenn ich letzte Saison mal ab und zu ein Goal geschossen hätte, wäre alles viel besser gekommen. Für die Schweiz sind 2 Millionen offensichtlich
zu teuer. Goal und Speed, das ist ja das, was Winterthur gebraucht hat. Okay, das sind 2 Millionen, glaube ich, wirklich viel für sie. Aber,
Wir kommen noch zu einem Club, wo 2 Millionen eigentlich mal müssen drin liegen.
Dann gehen wir nach Lausanne. Dort würde ich nur ganz kurz etwas erzählen, weil ich mich vorher eingelesen habe. Der Manuel Polster kommt, ist ein linker Flügel, 21, von Austria Wien. Mehrfach suspendiert, am Schluss ganz rausgeknallt worden aus dem Team. Hat zweimal mindestens den Vega gemacht, also sprich ist zu spät gekommen. Hat dann aber auch noch mehrfach Streit mit Teamkollegen, also offensichtlich nicht Kollegen, oder er ist der Meinung, Kollegen kommt von Kollegen, gehabt. Und irgendwann mal haben sie gefunden, ist jetzt gut, junger Mann.
Ja, also die interessanteste Personalie finde ich der Sportchef.
Schön übergeleitet.
Das stimmt, ja. Also es hat nicht so eine schöne Geschichte, aber nein, es könnte eine werden.
Es könnte eine lustige Geschichte werden. Stefan Ancho, ein hochgeschätzter Interviewpartner. Mal schauen, was er bei Lugano, bei Lausanne den Stand bringt. Also er ist ein sehr ein selbstbewusster Typ, der Trainer, der Leute, die mitmachen, nicht weniger. Also wie die zwei harmonieren, das wird über das Wohl und Weh von Lausanne ganz wesentlich entscheiden in dieser Saison.
Vom Stefan Ancho gibt es eine Überlieferung, nachdem sie daheim 4-0 verloren, also 0-4 verloren gegen Aarau in der Barrage, hat er den Präsident gestellt im Gang. Und es muss relativ laut geworden sein. Und irgendwie das Zitat ist gesehen, das ist die Quittung für die ganze Scheiße, die ihr hier ablehnt. Also er scheint da auch durchaus einem direkten Wort nicht abgeneigt zu sein, wie früher noch der direkte Grätschen, oder?
Ja, so ist er. So haben wir ihn auch schätzen gelernt, wenn wir ein Interview gemacht haben mit ihm.
Und bei Lausanne ist mir aufgefallen, jetzt erzähle ich vielleicht auch wieder einen Hafenkäse. Nein, dass die so, wenn man auf den Marktwert der Spieler, dass die inzwischen in der Top 4 sind von der Liga, scheint. Natürlich ist dort eng und so, aber ich glaube schon, der Ludovic Magnan muss jetzt schon eigentlich in die Top 6 reinkommen, oder? Auch wenn Ineos jetzt hier nicht 1 Million nach der anderen reinbuttert.
Das würde ich auch so sehen, ja. Also die Ansprüche hätten dann selbstverständlich der Magnan selber auch. Aber ich meine, sie haben ja in der letzten Saison phasenweise bewiesen, wie viel Talent das da drin steckt, vorne rein mit diesen jungen Spielern, so Sanchez und so weiter.
Wobei bei dem erwartet man, glaube ich, noch, dass irgendein Angebot reinkommt und da hat man, glaube ich, ein Batzeli gern führen. Aber ja, auch schade für die Liga, ja.
Ja, also ich denke auch, Lausanne muss den Anspruch haben. Oder wir hätten natürlich auch in die Finalrunde zu kommen.
vorne sind gegangen, der Samuel Kalou und der Aris Ilie, zwei eigentlich auch tolle Spieler, die sind halt, das ist System lei und dann sind sie wieder weg. Und damit kommen wir zu GC, Marco Schellibaum, ein Trainer, der schon lange im Amt ist. Im Vergleich, wenn man so sonst so schaut. Hat GC durch den Barsch geschaukelt und wie die amerikanischen Besitzer gesagt haben, es gibt, sie schauen, dass das Team gestärkt in die nächste Saison hineingeht. Man hat den Saulo De Carli geholt, 32 Innenverteidiger von Braunschweig. Immerhin 131 Spiele in der zweiten Liga. Und dann ist der Nicolas Mucico, ein 21-jähriger Stürmer, der zuletzt in Wiel geshootet hat. Immerhin Schweizer 21 Nationalspieler.
Wo Lugano nicht kann brauchen.
Oder sie haben Lugano weggeschnappt, unter der Nase, überboten. Man ja. weiß es nicht. Und der Evan Morin, Stürmer, 23-jähriger von Yverdon, und der hat dort 11 kurze Sätze gehabt letzte Saison. Der wird der Marco Schellibaum kennen. Der hat wahrscheinlich gesagt, du, das ist noch ein guter.
Ja. Aber eben der Gallus wäre jetzt einer, wo ich jetzt würde denken, der würde GC gut an die Sicht stehen.
Hat Marco Schellibaum einem Sportchef gesagt, ich will den Stürmer von Yverdon. Wir brauchen einen Stürmer, ich will den von Yverdon. Und dann ist er mit dem Morin zurückgekommen, statt mit dem Kevin Carver.
Ja, ich glaube, dass der, so, der Schellibaum so verwirrt ist, kann man jetzt nicht schwer vorstellen.
Nein, der Sportchef.
Ah, der Sportchef.
Der Schellibaum hat gesagt, ich will den Stürmer von Yverdon.
Ja, vielleicht hat ihm der andere besser gefallen. Nein, aber das ist schon, ja, es ist auffallend, dass die amerikanischen Besitzer jetzt auch jetzt nicht bereit sind, um wirklich investieren, um die Mannschaft wirklich, es zeichnet CC, dass sie die Mannschaft wirklich will, vorwärts bringen. Ich meine, man hat dafür Geld, um einen 37-jährigen Olivier Giroud zu Los Angeles FC zu holen. Aber bei GC scheint das Portemonnaie ein bisschen zuziehen.
Du meinst nicht, dass der Olivier noch, um sich anpassen, irgendwie zuerst jetzt noch in GC noch eine halbe Saison und den ersten auf, weiss es nicht.
Warmlaufen für GC, möglicherweise um das Innere würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn er eine miserable EM gespielt hat. Nein, ich bin wirklich überrascht von dieser Zurückhaltung auf der Einkaufsseite bei GC. Also ich erwarte wieder eine schwere Saison.
Ja, also ich finde es so ernüchternd, oder? Und das hat man sich sicher ganz anders vorgestellt, wo im Winter die neuen Besitzer sich kommen. Ja, es war ja schon erstaunlich gewesen, dann, dass sie im Winter dann noch gefunden haben, ja, nein, man muss nicht viel machen, die Mannschaft ist genug gut für einen Klassenerhalt. Ja, es ist noch gerade Häppchenklepp, ist noch gerade aufgegangen, aber auch ein bisschen mit Glück. Also Thun hat es ganz so gut können Liga runterschiessen. Und dass man jetzt meint, ja, De Carli ist okay, Transfer, finde ich, Erfahrung in der zweiten Bundesliga, okay, ich meine, der Mucci, ja, ist ein talentierter Stürmer, aber eben, das müssen ja 2 von 8, 9 neuen Spielen sein. Und wenn man aber dann die 2 muss rausgreifen bis jetzt, und jetzt ist Mitte Juli und die Saison steht bevor, dann ist das extrem ernüchternd. Und ich muss sagen, also, du hast vor Winterthur gesagt, es muss vieles gehen, dass sie nicht absteigen, aber ja, bei GC muss auch vieles gehen, dass sie nicht absteigen.
Gut, haben wir den Superstar Renat Dadaşov zurück aus der Türkei, der durch 31 Spiele immerhin 6 Goal gemacht hat. Aber ich habe vorhin noch nachgeschaut, wir haben 9 Abgänge und haben trotzdem das Kader von 29 Spielern. Also das dünkt mich schon immer noch sehr, sehr massig. Klar sind 4 davon Goalie. Also dünkt mich immer noch sehr viel Potenzial, um das Kader verschlanken.
Wobei, also ich erwarte ja keine Wunderdinge von dieser GC-Saison und gleich weiss ich nicht, wenn ich so Schellibaum denke, zurückdenke an Contini auch, will es jetzt nicht direkt gleichsetzen, die beiden Trainer, aber beide stehen für viel Solidität, glaube, das dürfen wir sagen. Und das kann in dieser Liga natürlich schon länger, um, ich sage mal, relativ ruhiger durch die Saison zu kommen, wenn es um einen möglichen Abstieg geht.
Ja, aber welche Mannschaft ist schlechter? Welche Mannschaft ist schlechter?
Mhm. Das ist ein guter Punkt.
Das ist eine gute Frage, ja. Das wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht ist Winterthur schlechter.
Nein, Winterthur ist sicher nicht schlechter. Das dann schon auch nicht. Nein, aber also ich meine, GC zählt, also sagen wir es mal zurückhalten, das GC zählt ganz bestimmt nicht zu den Anwärtern
auf Top 6.
Auf die Top 6.
Einverstanden, ja.
Vielleicht haben sie sich ja auch Yverdon vom letzten Sommer zum Vorbild genommen und gesagt, der Schellibaum ist am besten, wenn er mit einer Mannschaft, die es noch gar nicht gibt, in die Saison einsteigt. Und dann kaufen wir uns so alle Wochen irgendwie, dann kommen 2, 3, 4, 5 neue. Und der macht das so gut, der tut die Neuen so gut integrieren. Die haben so eine gute Stimmung nachher gehabt und Yverdon ein bisschen dann entlohen haben.
Sehr gut.
Also das, ja. Ich glaube schon, sie lernen von den Besten. Was auffällt, ist, dass der Francis Momo vorne im Sturm noch ein Fragezeichen hat, wo er angeht. Haben sich jetzt auch zuerst können vorstellen, es hat mir geheißen, FCZ könnte interessiert sein, aber das dunkt mir jetzt, der FCZ hat eigentlich seine Stürmerpositionen alle ziemlich ausgefüllt, zumal dort auch noch ganze Haufen mit Nicht-EU-Pass drunter sind. Also der FCZ hat jetzt schon hat 9 Spieler, die als Ausländer gelten, 5 dürfen noch gleichzeitig shooten. Trifft sich aber gut, ich glaube, alles, die Hälfte davon sind Stürmer und so, aber das ist noch überraschend. Dass der Momo hat ja so Gold so als, weiß nicht.
Ja, aber es war natürlich auch sehr unberechenbar gewesen, weil er immer wieder verletzt war. Also Anlagen hat er, der hat das Talent, aber eben immer wieder zurückgerührt auf Verletzungen und viel zu wenig Konstanz. Mal schauen, wie der, der Dadaschow neue Sympathien reinbringt.
Also es hat ja schon, er ist ja nicht, jeweils nicht der Schlechteste gesehen auf dem Platz, oder?
Wer meinst du jetzt, der Dadaschow? Ja, es ist einfach sehr unangenehm für gegnerische Spieler, manchmal auch für die eigenen.
Also wenn es so bleibt, dann muss man eigentlich fast von einem spektakulären Transfersumme bei GC reden, oder nicht? Also,
wenn nichts gegangen ist, meine ich.
Ja, man hat ein riesen Netzwerk und das ist es. Nachdem man knapp am Abstieg vorbeigeschrammt ist. Also, okay. Und dann hat man den Aufsteiger, der FC Sion, mit dem Didier Tolo mit seiner Raucherstimme an der Seitenlinie, die freut man sich ein bisschen. Und dort fragt man sich, was ist eigentlich mit den Constantins los? Also da sind irgendwie Spieler aus Vaduz geholt worden, Dejan Djokic, interessanter Spieler, Stürmer, 36 Spiel, 14 Goal für Vaduz, kommt aus Wahlenstadt, habe ich vorher gesehen. Das ist der zweite Stürmer aus Wahlenstadt.
In der Geschichte von der Liga, oder was?
Wer ist der Erste?
Der Bromance beim FC St. Gallen, der jetzt bei Lugano ist. Ich tue es noch schnell nachrecherchieren.
Aha, der Babic.
Genau, ja. Genau, der Babic. Und sonst, ja, nichts.
Ja, aber es muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Also bei Sion ist ja auch immer, Sommer für Sommer, ist ja zu viel Bewegung auch drin gewesen, die Mannschaft. Oder? Und das ist ja, letzte Saison in der Challenge League hat man ja schon eine Mannschaft gehabt, die gebaut war, nicht nur für einen Aufstieg, sondern auch für die Superliga. Also die sollte schon genug gut sein, um hier eine relativ gute Rolle zu spielen. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, aber eben, es ist Anfangs Mitte Juli, man muss auch über die ganze Liga sagen, vielleicht mit Ausnahme FCZ, aber allgemein ist halt schon relativ wenig gegangen. Es hat sicher auch damit zu tun gehabt, das DM ist gelaufen, ist jetzt nicht unbedingt so, dass sich gerade Top-Clubs in der Schweiz bedienen, aber die bedienen sich am anderen Ort und dann vielleicht der zweite oder der dritte Club wird irgendwann schon noch in die Schweiz anfangen. Also ich gehe schon noch schwer davon aus, dass halt da schon noch einiges wird passieren und dann wird er plötzlich kommen und der FC Sion wirbeln.
Ja, aber Sion steht für eine unfassbare Konstanz. Ich meine, es gibt 4 Trainer, die vor einem Jahr schon beim Club waren, beim aktuellen. Das ist der Croci dort in Lugano, der Frick in Luzern, der Manuel in Lausanne und der Tolo in Sion. Und ich denke, was ich jetzt, wenn es jetzt also so sollte bleiben, kann ich mir gut vorstellen, dass der Tolo einen wesentlichen Einfluss hat auf die lahmen, sagen wir jetzt nehmen wir mal lahmen Transferaktivitäten von Sion, weil der Constant da extrem viel von ihm haltet und sehr angetan ist und weil er einfach auch sehr schätzt, wie sich der Tolo mit dem Sion, mit dem Wallis identifiziert, oder? Und nicht einfach einer ist, der da auf Durchreise ist, sondern wirklich ein Herz hat für den Club. Und ja, wenn der Constant, also der Christian, mehr als sein Sohn Barthélemy, wenn der jetzt die Geduld bewahrt, die er eigentlich die ganze letzte Saison hatte, mit Ausnahme von einem Moment im Cup-Halbfinale gegen Lugano, wo er der alte Constantin war, dann kann Sion recht, würde ich sagen, man hat Sion gute Chancen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Man darf nicht, nur einen Satz nehmen, im Zusammenhang im Vergleich mit dem FC Winterthur, die haben doppelt so grosse Budget als Aufsteiger. Also, die müssen natürlich liefern, das ist klar.
Und vielleicht tut ja Christian Constantin seine ganze Energie in die neuen Computervisualisierungen von seinem neuen Stadion stecken, oder? Wenn du die mal auf
den sozialen Medien... Aber es ist tief beeindruckend, muss man sagen.
Vor allem die super Stimmung, die ich mir vorstelle, wenn die ganze Haupttribüne nur aus Logen besteht, wo wegen so Glaskästen aufeinander gestellt sind, das wird super.
Die Haupttribüne ist doch sensationell. Also wenn du auf der Haupttribüne bist, dann ist das wunderbar, weil dann hockst du also sehr voll down, muss man sagen.
Wie in katarischen Stadien.
Wie in katarischen Stadion, ganz genau.
Vielleicht sind sie ja die Einzigen, die so Teile, weißt, so einzelne Schrauben, weil die katarischen Stadien werden ja alle wiederverwertet.
Aha, genau.
Vielleicht bekommen sie einzelne Schrauben von dort geliefert. Also gut. Nur noch eine traurige Geschichte zum Schluss. François Moubandji war zwei Saisons beim FC Sion. Er war mal Nationalspieler, Schweizer. 5 Einsätze hat er gehabt, in 2 Saisons die ganze Zeit verletzt und jetzt ist er vertragslos. Krass.
Ist ein Petkovic seine Trouvaille gewesen, wo der Moubandji in Toulouse war? Kein Mensch hat den Moubandji gekannt und der Petkovic hat dann das Gefühl gehabt, also wer könnte ihn vergessen? Der Vladimir Petkovic hat dann das Gefühl gehabt, er könnte den Moubandji als Alternative zum Rodriguez aufbauen. Nicht ganz aufgegangen.
Das zeigt halt, wie Karrieren auch laufen. Also wenn wir immer sagen, ja, der sollte jetzt noch ein Jahr bleiben und weiss ich nicht was. Und dann ein Kreuzbandriss und dann kein grosser Transfer. Und ja, dann hast du halt das Geld nicht rausgeholt aus deiner Karriere, die vielleicht möglich gewesen wäre. So gibt das halt immer zwei Seiten.
Also wir warten noch ein bisschen Transfers ab. Vielleicht geben wir es noch irgendwie...
Einfach etwas mit die Asskarte oder Würfel. Oder
genau, vielleicht sagen wir noch, wie wir das Gefühl haben, mit Saison abgeht. Aber wir können noch schnell... Die vier gleichen Antworten für den Meister abholen. Meister wird, Dominik?
Ja, eben.
Oli?
Muss man etwas anderes sagen?
Nein, musst du nicht.
Muss ich nicht, gell? Ja, ich bin eben eben.
Thomas?
Ja, eben.
Super. Es wird Lugano. Und absteigen tut, Thomas?
Wow. Du, das ist die schwierigste Frage am Schluss. Absteigen tut...
Jetzt nichts Falsches sagen. Das heisst wieder, wir sind immer so gemein.
Ja. Meinst du wegen GC oder ja. Was? Ah, oh, das wird...
ist nicht alle weg. So lange ist es noch nie gegangen.
Ja. Nein, also...
ich kann ja Winterthur sagen, aber nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich habe ein bisschen Angst um sie.
Ja, ich sage immer da. Schon mit der Hoffnung verbunden, dass sie wieder runtergehen, jetzt wo der Schellibaum nicht mehr dort ist.
Ich sage auch immer da. Weil ja. Ich mag nicht mehr Iverdon gegen FCZ 8-mal machen pro Saison. Wegen dem Wind und weil es so unangenehm ist.
Wieso ist das ein herziges Stadion, wunderbare Beize da drinnen rein. Alles gut.
Genau.
Nein, Iverdon ist sicher ein Kandidat. Ich denke allerdings auch Winterthur. Und eben GC muss auch aufpassen.
Das ist eine wahnsinnig konkrete und direkte
Antwort. Ja, das ist jetzt also wesentlich mehr als in meinem ersten Anlauf. Ja, das muss ich jetzt zugeben.
Aber der erste Anlauf werden die Hörerinnen und Hörer gar nicht mitbekommen, weil der schneide ich zusammen. Der ist so lang gegangen, dass es durchgestrichen wird. Super. Also, am Samstag fängt es an und am Sonntag geht es weiter und am Montag sind wir wieder da und schwätzen über die erste Runde von der Super League und werden viel, viel gescheiter sein als heute. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch zuhört, wo immer das ihr sind. Ich war diese Woche in Basel in der Ferien und es hat kein Mensch gehabt. Und heute entleert sich in Zürich oder hat schon am Wochenende angefangen sich entleeren. Ich bin gespannt, wie viele Leute sich überhaupt in diesen Stadien verlieren.
Ich sehe jetzt gerade das Eröffnungsspiel von GC ist in Lugano und dann gewinnt der GC 3-0 und dann... Alles gut, dann haben wir einen neuen Titelfavorit.
Genau, El Americano ist das oder was?
El Americano, genau.
Genau, dort unten. Also bis in einer Woche. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen. Name 9. Okay. Zürich West. The Haberlis.
Der Schlusspfiff ist pfiffen, im Stadion ist still. Und die Ränge sind leer und das Flutlicht haben sie gelöscht. Ein letzter Schurni hockt noch da und hackt noch die letzten Ziele. Die Computer und der Platzwart ist im Wischen. Und dann auf dem Parkplatz sind sie immer noch am Hornen. Und die letzten gelben Fahnen weihen an der Tramhaltstelle vorne. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen Schwein. Zuerst der Freistoss und dann meine seine Schwalbe. Drei Punkte sind vielleicht glücklich, aber einer nicht zu wenig. Und verdient haben sie auf AV anderthalben. Und vielleicht gibt es uns Gewitter, und vielleicht scheint man die Sonne. Und die einen kommen weiter, und die anderen bleiben dumm. Aber heute haben sie wieder mal gewonnen. Der Schlusspfiff ist pfiffen, im Stadion ist still. Und die Ränge sind leer und das Flutlicht haben sie gelöscht. Ein letzter Schurni hockt noch da und hackt noch die letzte Ziele. Die Computer und der Platzwart ist gewischt. Und dann auf dem Parkplatz sind sie immer noch am Hornen. Und die letzten gelben Fahnen weihen an der Tramhaltstelle vorne. Und vielleicht gibt es ein Gewitter. Und vielleicht scheint man die Sonne. Und die einen kommen weiter, und die anderen bleiben dumm. Aber heute haben sie wieder mal gewonnen.
Hey, das sind gefühlte 30'000 Leute heute. Hey, es sollte wieder so sein, oder? Es sieht auch aus in Richtung. Merci, seid ihr gekommen. Kommt wieder. Ciao zusammen.